Hallo und willkommen zu diesem komplett fehlerfreien Stream, wo nie was schiefgehen würde. Und ich hoffe, euch geht's gut. Bewegtbild endlich, genau, Jam Magic Stories sagt. Ich hoffe auch, dass der Delay einigermaßen erträglich ist. Marc, wie geht's dir denn?
Ja, ich bin fertig von der Arbeit und ich hab Bock auf den Stream. Aber ich bin echt ein bisschen fertig. Ich sehe auch aus wie Knülle.
Würde ich so nicht sagen.
Ich hab's nicht mehr geschafft, irgendwie vorher unter das Wasser zu springen. Das muss ich danach dann machen.
Ja.
Und ja. Aber ich hab Bock. Ich hab so unendlich Bock, weil wir haben so coole Themen.
Ja.
Weil, nee, wir haben rein wie auf Nika Live. Das ist immer wieder ziemlich cool, weil wir mit dem Chat interagieren können.
Und total.
Ich sag's immer wieder, ich hab Bock auf den Chat.
Absolut, absolut. Gerade diese Live-Geschichten sind halt auch immer was noch ein bisschen was anderes ist als unsere reguläre Aufzeichnung. Sagen, starten wir doch einfach mal mit Brothers War Pre-Release. Dann, ja, hau mal raus. Wie war denn das Pre-Release bei euch? Welche Tage hast du mitbekommen und ja, was wurde so gespielt für Karten?
Also ich habe Samstag, Sonntag mitbekommen, Freitag nur über Erzählungen. Freitag war ich beschäftigt. Ansonsten wäre ich auch in den Laden gegangen und hätte dort wahrscheinlich Judge gemacht, ähnlich wie ich es Samstag gemacht habe und auch Sonntag. Und Samstag hatten, also es erstens, zuallererst, crazy, wie viele Leute da waren.
Ja.
Das war wirklich, wirklich krass. Wir hatten, ich glaube, Freitag waren es, glaube ich, 26, Samstag waren es 24, plus nochmal 10 bei Jumpstart.
Krass.
Und am Sonntag waren es auch nochmal 5 Teams im Two-Headed Giant. Wirklich krass. Es war Wahnsinn. Und es waren richtig coole Aktionen dabei und richtig coole Sachen. Weil unter anderem haben ein 6- und ein 8-Jähriger zusammen, ich habe sie mal zusammen ein Team spielen lassen, auch wenn es kein Credit Join war, haben den 6. Platz von 24 gemacht.
Das ist nicht schlecht.
Ja, das ist Wahnsinn. Der Papa hat 12. gemacht.
Und sehr gut.
Es war wirklich, also es war wirklich viel. Zwischenzeitlich war es echt anstrengend, dann auch mit, ich arbeite dann ja immer unten im Shop und muss dann noch hin und her rennen und so weiter und so fort. Das war schon anstrengend, gerade weil beim ersten, wo es so viele waren, nachher beim Jumpstart war es ein bisschen weniger. Aber das Jumpstart-Event war halt auch richtig cool. Ich bin ja bekennender Fan der neuen Jumpstart-Sachen, auch wenn es gefühlt sehr wenige sind, aber ich mag die. Und Tour der Giant war so lange cool, bis ich gemerkt habe, das sind volle Teams. Und wenn noch ein einziger gekommen wäre, dann hätte A, ich mitspielen können und B, hätten wir eine gerade Anzahl von Teams gewesen. Also wären wir in einem Zeitpunkt Teams gewesen. Das wäre so cool gewesen. So musste ich halt als Judge ein bisschen zugucken. War auch ganz okay. Und ja, grundsätzlich war es wirklich, wirklich spaßig.
Nice. Ja, das klingt doch ziemlich cool. Ja, tatsächlich, volle Läden hatten wir bei uns auch. Es war ja freitags bei uns Pre-Release als FNM-Ersatz. Dann Samstag morgens um 11 Uhr, wo ich war. Und dann noch mal Samstagnachmittag um 15 Uhr, wo dann bei uns das Two-Headed Giant war. Und ich glaube, nächste Woche Mittwoch tatsächlich ist noch mal ein Draft, was auch irgendwie spannend ist. Also sehr viel Pre-Release gerade. Und tatsächlich ist es so, dass bei uns halt 30 Leute bei dem 11 Uhr-Event dabei waren. Also war wirklich richtig volles Haus. Und soweit ich weiß, weil ich es gehört habe, bei dem zweiten Event, beim Two-Headed Giant, auch noch mal 26 oder so. Also es waren wirklich super viele Leute einfach da. Super viele Leute haben richtig Bock auf Brothers War gehabt. Und ja, es wurden halt immer 3 Runden gespielt, mit einer Stunde dann quasi Deckbau. Das ist natürlich bei ein paar Leuten hatte bei ein paar Leuten länger gedauert, dieser Deckbau. Und man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass halt einfach so ein Pre-Release zieht einfach auch mehr Casual-Leute an. Das ist
das stimmt.
Komplett fein. Aber ich war halt so überrascht, so viele Leute da auf einmal im Local Game Store zu sehen. Weil irgendwie habe ich so die Erwartungshaltung, immer meine selben Nasen zu sehen. Aber da waren halt auch super viele Leute da. Teilweise auch wirklich Leute, die dann auch mich auf dem Podcast angesprochen haben, mit denen wir dann irgendwie noch Fotos gemacht haben und ein paar Tokens irgendwie signiert haben und so weiter. Das war ziemlich, ziemlich cool. Also wenn ihr auch da, ich glaube, dasselbe gilt auch für dich, wenn man dich irgendwo sieht, antrifft, gerne ansprechen. Wir labern super gerne mit euch. Und solange ihr jetzt nicht unangenehm drauf seid, ist alles cool. Also von daher keine falsche Scheu. Aber ja, was wurde denn bei euch so gespielt? Hast du denn ein bisschen einen Blick auf die Karten werfen können?
Also was wir ganz cool hatten, war, wir haben einmal tatsächlich einen Meld hinbekommen.
Oh,
den habe ich dann
nice.
Sogar aufgenommen und schön auf Twitter und auf Instagram gepostet. so wunderschön, wie einfach ein Mishra sich meldet und angreift.
Das war
schon stark. Ansonsten tatsächlich das Gewinnerteam aus dem Two-Headed Giant hat halt Platin-Engel-Wins hingelegt.
Krass,
weil niemand den Platin-Engel nennen konnte. das stimmt gar nicht richtig. Die waren 2-1. Die hatten Platin-Engel. Und das Match, wo sie keinen Platin-Engel haben, so haben sie verloren. Ansonsten, ich habe relativ viel auch dieses
Soldier.
Soldier gesehen tatsächlich. Das war anscheinend ziemlich, ziemlich gut. Und schwarz-weiß, so ein bisschen Removal. Generell sehr viel Weiß oder sowas wie Rot-Grün. Das waren die Main-Farben, die ich gesehen habe. Das war schon interessant. Aber sowas richtig Krasses, wie gesagt, außer dass wir halt echt eine gemeldete Kreatur hatten in einem Free-Release, hatten wir, glaube ich, sonst nicht.
Ja, darauf habe ich ja so ein bisschen gehofft, dass da mal irgendwas gemeldet wird bei uns. Aber ich habe nichts mitbekommen tatsächlich diesbezüglich. Ich habe ein paar. Also es hatte jemand einen lächerlich krassen Pool. Jemand hatte die Mishra alternatives Artwork, Urza Silex als Mythic, dann noch eine Wormcoil Engine in diesem Old Border. Noch, ich glaube, es war noch dieser Hilly Ray Planeswalker. Also ein Pool, das insane war, wo alles Mögliche drin war. Und der im Endeffekt so zwei Mythics gar nicht gespielt hat, weil die gar nicht halt ins Deck passen. Und ich dachte mir so, okay, ey, du hast ja echt Probleme so. Und ich war währenddessen, ich glaube, meine krasseste Karte war Portal zu Phyrexia. Was 9 Mana, die ETB, Sacrifice 3 Kreaturen. Und jede Runde kann man eine Kreatur animieren aus dem gegnerischen oder aus dem eigenen Graveyard. Und sie ist eine Phyrexianer in Zusatz zu den anderen Typen.
Das ist gut.
Und mein einziger Spielplan war, weil der Rest war mehr so, ja, weiß, schwarz, ein bisschen grün, uncommon stuff. Die anderen Rares waren, ich hatte 2 Länder im Rare-Slot, was eigentlich cool ist. Gerade auch, weil es die Länder sind, die ich noch brauchte. Es war ein Lanowar-Waste, wovon ich noch kein Playset hatte. Und tatsächlich dieses Fortified Beachhead, dieses Soldier-Dual-Land.
Das habe ich auch viel gesehen, tatsächlich.
Ja, Tatsache. Und das ist halt, das ist schon echt, das ist ein gutes Land, finde ich. Ich bin mal noch gespannt, wie das so in Constructed ankommt, aber ich fand es ziemlich, ziemlich cool. Aber ich habe es tatsächlich auch nicht gespielt, weil ich dann doch nicht so viele Soldier hätte, dass ich das irgendwie gut rechtfertigen konnte. Und der Rest war so ein bisschen in die Richtung, was du meintest, von wegen Weiß-Schwarz-Removal-Stuff. Wobei ich auch nicht das beste Removal hatte. Ich hatte dieses 5-Mana-Exile Target Creature oder Planeswalker, aber wird quasi eins günstiger für jede Kreatur im Friedhof. Und ich hatte richtig Probleme, meinen Friedhof zu füllen. Also ich hatte zwar ein paar Mill-Kreaturen drin, die dann schon irgendwie so mal 3 oder 4 Karten gemillt haben, aber irgendwie dann dabei noch so viele Kreaturen zu erwischen, dass das Ding spielbar wird, ist halt richtig schwierig. Und im Endeffekt habe ich dann die erste Runde verloren. 2-0, beziehungsweise 0-2 direkt, dann dachte ich schon so, okay, das wird wieder ein geiles Event. Dann die zweite Runde waren unentschieden, 1-1, und das dritte Event, oder die dritte Runde habe ich dann tatsächlich 2-0 auch gewonnen. Aber mein Kernplan ist, so blöd wie es klingt, aber war halt wirklich Powerstones. mein Hauptplan war es, mit irgendwelchen Commons und Uncommons Powerstones zu sammeln, um so früh wie möglich Portals zu Phyrexia zu casten. Weil viel mehr ging nicht bei mir. Viel mehr war einfach nur standhalten, so gut wie es geht, Portal zu Phyrexia und den Gegner mit seinen eigenen Kreaturen überrennen. Und das war so ein bisschen mein Plan. Und daher, ich weiß nicht, wie dein Eindruck von dem Set ist, aber ich habe das Gefühl, es ist sehr slow, nicht viele Agro-Decks irgendwie. Und halt auch durch diese ganzen Artefakte, die sehr 5, 6, 7 Mana kosten, oder Portal zu Phyrexia halt eben 9 Mana. Hast du auch einen Eindruck, dass das ein sehr langsames Format ist, oder täuscht mich da mein Eindruck?
Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel drauf geachtet, weil das Problem ist, ganz, ganz oft, wenn Spieler mich angesprochen haben, habe ich eher nach den Powerstones auf dem Tisch gesucht, um den altbekannten Gag zu machen, dass ich halt wirklich, wirklich alt bin und halt damals eine Serie lief, zu der es sogar für die Sega wunderschöne Spiele gab, und zwar Powerstones, wirklich, also das Serie Powerstones, die ist nicht gut. Ich habe sie neulich angefangen zu gucken, sie ist nicht gut. Aber, naja, sie existiert.
Ja.
Und, also, Das habe ich tatsächlich mehr darauf geachtet, wie Board States, bin ich ehrlich.
Ja, das ist ja auch, auch fein. Weil das Ding ist halt auch mit dem, ja, es ist halt so ein, ich meine, es gibt ja auch so Formate, die fühlen sich einfach, da geht alles ineinander über. So Kamigawa Neon Dynasty ist ja eigentlich mein Favorite, wo es einfach so vor Synergien strotzt. Oder auch selbst Dominaria United war ja so ein Ding, wo du gerade mit so Domain konntest du super viel splashen, hier mal eine Karte reinnehmen, da mal eine Karte reinnehmen. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, gut, ich meine, es hat da so ein bisschen diesen Mono-Color-Gedöns mit ne, so und so viel Plains oder Islands oder Swarms du kontrollierst, dann passiert mehr. Mhm. Davon gibt's ja ein paar Karten, so die das bevorwürden. Dann halt die ganzen Artefakte sind halt so ein bisschen, okay, die sind irgendwie splashable, aber auch alle ein bisschen überteuert. Außer du hast halt irgendwie Clay-Champion wurde lustigerweise zweimal gegen mich gespielt, wo ich dachte, ha, crazy, dann scheint der ja irgendwie auch nicht so krass selten zu sein, wenn ich hier zweimal in Clay-Champion reinspiele. Und dann halt eine 4-Mana 8-8 da vor mir hatte, die man auch nicht vorbeikam irgendwie. Und ja, keine Ahnung. Es ist ein sehr, also ich hatte das Gefühl, es ist ein bisschen langsames Format, aber im Endeffekt ist das ja auch mal nett. Man muss ja nicht immer alles super, duper extrem schnell sein. Und ich glaube, viele Leute hatten auch wirklich, wirklich Spaß damit.
Ja, es ist ein gutes Set. Also man kann sagen, was man will. Es ist wirklich ein wirklich, wirklich gutes Set, wo die Leute wirklich auch Spaß dran haben, das einfach zu spielen, habe ich das Gefühl. Manchmal bin ich auch so ein bisschen, also ich habe es bei Dominaria so, dass Leute so gesagt haben, ja, ist ganz cool, muss man mal schauen, wie man es macht. Aber hier, also ich habe nie mit diesem Andrang gerechnet. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ein Artefakt-Set. Und Artefakt-Sets sind ja generell immer beliebter als andere Sets.
Ja, das stimmt. Und halt, ich weiß nicht, wie krass waren denn so die Pulls von diesen Retro-Frame-Artefakten? Also Platinum Angel, hast du schon gesagt, wurde da geholt. Was habt ihr sonst so aufgemacht?
Bernstein-Mox. Natürlich Bernstein-Mox. Ja, ansonsten tatsächlich sehr, sehr low und midrange, weil selbst diese ganzen Mischras-Bubble, klar, die kosten auch 4-5 Euro, aber die sind halt nicht so teuer im Vergleich mehr zu früher. Dementsprechend eine Wurmcall-Engine wurde aufgemacht in dem Sketch-Art.
Oh, krass.
Aber halt natürlich, weil normales Booster nicht Foil und nicht mit Stempel und lizenziert, nicht lizenziert, serialisiert. Und dementsprechend, ja.
Ja.
Aber nicht so viel krasser Kram eigentlich.
Ja, ich weiß nicht, bei mir, ich hatte auch, glaube ich, was gepostet bei Instagram, wo es halt so ein bisschen in die Richtung geht, okay, ich hatte eine Mishras Bauble, ich hatte einen Ivory Tower in Foil, was auch nichts Weltbewegendes ist. Und vor allen Dingen, man merkt halt auch wirklich, dass es einfach eine andere Art von Karte ist, weil jetzt gerade so komplett neu gedruckt und gerade auch in Foil aus dem Booster das aufzumachen, es wirkt halt einfach, keine Ahnung, irgendwie ist es halt nicht so tief von dem Foiling her, wie es halt von früheren Karten gewohnt ist, gerade mit diesem Shooting Star, der ist da irgendwie einfach nur so drüber gedruckt und so, keine Ahnung, irgendwie hat es ein komisches Gefühl gehabt. Und ich glaube, da war irgendwie so ein Schlüssel oder sowas dabei, irgendwie so ein Sky Cloud Key oder irgendwie so hieß das, glaube ich. Weiß ich aber nicht mehr. Das war eine Rare, aber habe ich auch jetzt nicht wirklich gespielt, weil so gut war es jetzt auch nicht. Aber ja, ich meine, wenn es jetzt noch mal eine Draft-Möglichkeit gäbe für mich, glaube ich, würde es tatsächlich mal draften. Weil ich glaube, im Draft, wenn du dann noch mal genau auf deine Farben dich abmischst, ich glaube, da kannst du noch ein bisschen was mehr anfangen als jetzt bei einem Sealed, wo du das, was du öffnest, ist halt alles, was du hast. Und das war's halt so.
Ja, aber ich finde, Sealed macht genau das aus. Also, ich bin ein sehr großer Fan von Sealed, einfach weil ich mache meine Karten auf, ich gucke meine Karten an, ich muss das Beste daraus bauen.
Ja.
Draft ist Königsdisziplin, gar keine Frage. Man muss Karten sich erinnern, welche Karten man hatte, die man ziehen möchte, die man aus den Packs rausnehmen möchte und so weiter und so fort. Aber vom puren Spaßfaktor her, muss ich sagen, finde ich Draft nicht annähernd so spaßig wie Sealed Deck.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, da muss ich halt einfach so von meinem Mindset auch so einfach akzeptieren, dass es halt ein bisschen suboptimaler mal umläuft und dass man dann auch mal, weiß nicht, eine dritte Farbe splasht und sich dann ärgert, dass man den einen Forest, den man reingepackt hat, dann doch nicht gezogen hat oder so. Ja, das ist auf jeden Fall fein. Aber ich weiß nicht, ich habe schon, ich habe ein bisschen was, glaube ich, im Discord auch gelesen, wo Leute dann sich entweder auf den Pre-Release vorbereitet haben oder das Pre-Release gespielt haben. Wie ist da denn eure Erfahrung? Ich sehe, Dee Mitchell, Corruption ist eine ziemlich gute Karte, da reicht er am Samstag beim Pre-Release auch Mono Black. Das ist halt auch cool, ne, wenn man sich wirklich dann versteifen kann auf einen, auf eine monofarbene Geschichte. Das ist schon, das finde ich schon ziemlich gut. Ich hätte halt super. Moment, wirkt Blacky nur leise oder Robin eher so laut? Ah, warte mal. Sag mal was, Marc.
Was?
Ich kann dich mal ein bisschen lauter machen, dann.
Mach mich mal lauter. Also ich bin jetzt nicht der Wichtige im Podcast, aber mach mich ruhig mal lauter.
Naja gut, wir sind nur zwei Leute.
Richtig.
jeder ist da irgendwie gleich wichtig.
Ja, okay, aber danke für den Hinweis. Sagen wir, wenn einer fehlt, ist Podcast auf jeden Fall.
Ja.
Und wie findest du das?
Ja, interessant. genau. Ja, aber das sieht doch eigentlich soweit ganz gut aus. Ja, jetzt ist es besser. Sehr gut, sehr gut. Aber ja, es ist halt immer so ein bisschen schade, wenn man von so einem Pre-Release irgendwie wegkommt. Ich habe zwar immer noch dieses Sealed-Deck oder die Karten irgendwie da, aber ich weiß halt, bis auf die Rares und vielleicht hier und da eine Uncommon oder so, sowas wie Laydown Arms oder so, spielt man es dann doch irgendwie nicht noch mal. Oder hast du noch mal eine Weiterverwendung für alte Sealed-Pools?
Ja, cardmarket.com. es ist wirklich selten, dass es wirklich irgendwie sinnvoll ist. Weil, naja, was will man großartig damit machen? Weil es kommen einfach so viele raus. Ja. Früher konnte man sagen, okay, wir machen einen Pre-Release und danach, okay, bauen wir noch ein bisschen an den Decks rum, genießen das Set.
Ja.
Aber das funktioniert halt nicht mehr, wenn gefühlt einmal im Monat ich sonntags arbeiten muss, weil sie wieder was Neues rausgebracht haben. Das ist halt wirklich schwierig, tatsächlich.
Ja, absolut, absolut. Da stimme ich dir auch zu. Ich gucke dann immer so ein bisschen wohlwollend auf ein paar Karten und denke mir so, ja, irgendwie muss man dafür doch eine Heimat finden, so, aber meistens ist es dann doch nicht so effizient, wie man sich es irgendwie vorstellt. Ridiculous Fox schreibt noch, auf dem Discord gibt's am Wochenende ein Event, um Sealed Pools nochmal zu spielen. Das ist eine sehr coole Idee, um da noch ein bisschen was aus den Karten rauszuholen. Generell finde ich auch die Idee, früher konnte man das wie mit einem geringeren Anzahl an Sets mal machen. Sowas wie halt liegen, wo man dann beim Pre-Release quasi seinen Pool aufmacht und dann bis zum nächsten Pre-Release quasi jede Woche sich ein neues Booster dazu holt und das halt dann man ein paar Matches pro Woche machen muss und sowas alles. Also das war ja auch wirklich sowas, wo man dann wirklich die Box dann auch im Store auch lag. Also zumindest weiß ich noch, dass ich damals in dem Laden, wo wir zusammen waren, dass man da noch schön Liga mitspielen konnte, oder?
Ja, also wir haben das damals mal zwischenzeitlich mal gemacht, aber das ist halt auch super eingeschlafen. Und jetzt spätestens, seitdem sie die Farbbooster aufgelöst haben, endgültig weg. dafür kann man jetzt cool Jumpstart spielen.
Ja.
Prinzipiell muss ich sagen, ich bin von so die Sachen wiederzuwenden eigentlich ein großer Fan, aber Pre-Release ist halt Pre-Release. Ich finde, Leute interpretieren auch sehr viel da rein. Ein Pre-Release soll ja dafür da sein, dass du das erste Mal die Karten in der Hand hast, dass du das erste Mal die Karten spielen kannst. Deswegen auch hier wieder großes Lob. Danke, Wizards. Pre-Release vor Arena oder gleichzeitig mit Arena. Nee, vor Arena. Oder gleichzeitig mit Arena?
Nee, vor Arena. Wir sind nur irritiert, weil wir bei dem LA Access Event mit dabei waren und es dementsprechend schon vor dem Release
dann quasi. Vorher, das ist einfach großartig. Es gibt Leuten einfach die Chance, sich da hinzusetzen und sagen, hey, ich spiele jetzt diese Karten und habe einfach Spaß. Und es ist so, so schön. Auf der anderen Seite, was will man dann halt, wie gesagt, mit den restlichen Karten machen? Es geht darum, die erste Mal diese Karten in der Hand zu haben und nicht irgendwie das Event hoch zu himmeln, weil in drei Wochen ist sowieso das nächste.
Ja. Ich meine, MTG mit Patrick schreibt auch im Chat, also das könnte man schon fairerweise schon noch machen, oder? Standard-Releases sind jetzt nicht so viel mehr geworden, vielleicht 5 statt 4 im Jahr. Das stimmt, aber das Problem ist, glaube ich, dass das Excitement-Level einfach nicht da ist. Also Leute sind dann doch irgendwie, also irgendwie kriegt man das ja dann doch mit, wenn dann im Laden wieder ein Release-Event ist, wie bei Unfinity oder wenn dann die Warhammer-Decks rauskommen oder sowas. Und ich glaube, so eine Liga trägt sich nicht, weil die Leute dann schon wieder abgelenkt sind vom nächsten Event. Und das ist so ein bisschen eine fast schon psychologische Ebene dahinter, würde ich fast schon sagen, weil keine Ahnung, also es gab auch letztens eine Umfrage von, wer war das? Einer der Head-Designer von Magic, nicht Mark Rosewater, sondern der andere. Der hat aber Twitter rumgefragt, dass ihnen aufgefallen ist, dass Standard-Paper-Play nicht mehr so effizient nachvollzogen wird und nicht mehr so viel gespielt wird. Und sie hätten zwar schon ihre eigenen Ideen, warum das so sein könnte, und sind da jetzt nicht komplett blind, was das angeht, aber haben einfach mal, genau, und haben da einfach mal gefragt, woran es denn eben liegt. Genau, Aaron Forsyth. Und da, das fand ich so eine krasse Frage, weil ich mir irgendwie dachte, also ihr macht es ja fast schon. Also, wer sich mit einem Ladenbesitzer unterhalten hat, und das mache ich bei mir regelmäßig mit meinem Local Game Store, wo ich dahin gehe, wo ich einfach sage, hey, wie ist die Lage, wie geht's dir? Und es ist eigentlich immer dieses, boah, ich weiß gar nicht, wie ich die ganzen Events irgendwie runterkriegen muss. Beste Beispiel ist halt Samstag früh Pre-Release, nachdem man Freitag Night, also Friday Night Magic gemacht hat, und das ging dann auch bis 12. Da musst du aber am nächsten Tag um 11 Uhr schon im Laden sein, so. Da ist halt zu wenig Zeit dazwischen, und sie macht das halt ganz alleine. Und dann war es halt schon so ein bisschen eine Überforderung. Plus halt die ganzen Management von den Waren, plus alte Waren müssen ja auch irgendwann wieder rausgehen und so weiter. Und es gibt einfach keine Balance so dazu. Und ich glaube, Standard lohnt sich einfach nicht, weil wenn Standard gerade wieder angefangen hat, Traction zu kriegen in einem Local Game Store, kommt dann wieder irgendwie, was nicht, ein Masters-Event oder irgendwie ein neues Commander-Produkt, dann ist der Laden wieder voll mit den Leuten, dann haben die wieder keinen Platz zu spielen und das muss eine Woche ausfallen. Dann hat man wieder eine Lücke und ich weiß nicht, was sind da deine Gedanken dazu?
Ja, also es gibt ja vielleicht so ein Produkt oder so. Es ist, wie Gem Magic Stories auch schon sagte, es ist auch wirklich gerade überall einiges in Social Media unterwegs.
Ja,
dass
stimmt.
Dass die Hasbro-Aktie halt wirklich im Keller ist. Nicht, weil es zu viele Produkte gibt. Das ist allgemein einfach, Herbst ist nie so cool, weil die Leute sagen, okay, dann spare ich das für Weihnachten.
Ja.
Und Weihnachten ist es halt. Weihnachten ist einfach die Zeit, wo man Sachen verschenkt und Sachen kauft und Gutscheine bekommt und Sachen kauft. Aber das ist halt nicht November. November ist immer schlecht. Ja. Dementsprechend, ja, was sollen sie machen? Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, vom puren Produktausput her ist es wirklich, wirklich krass. Also es sind sehr, sehr viele Produkte. Man hat freitags F&M, manchmal sogar freitags mittags schon das erste Pre-Release. Samstag Pre-Release, Sonntag Pre-Release, Samstag zwei Pre-Release, Sonntag ein bis zwei Pre-Releases, je nachdem. Und ich mache das ja nur Samstag, Sonntag mit. Und selbst Samstag, Sonntag ist wirklich heftig. Und naja, am Ende des Tages kriegst du da auch nicht das Geld raus, was so ein Angestellter oder der Chef eigentlich verdienen sollte.
Ja.
Und das muss man halt leider dann sagen, das ist mehr Community-Arbeit als alles andere.
Absolut, absolut. Tatsächlich nur auf diese Sachen mal einzugehen, weil jetzt, glaube ich, ein bisschen was durcheinander gegangen ist. Wovon wir jetzt gerade reden, war quasi ein Tweet von Aaron Forsyth, der eine Umfrage gemacht hat. Viele Leute haben jetzt schon geschrieben, das hast du ja auch eben gemeint, dass die Aktien eingebrochen sind von Hasbro. Aber die stehen jetzt erstmal nicht in Korrelation zueinander. Also im Sinne von, na klar, so der allgemeine Kritikpunkt, der ist irgendwie schon überall dann geklärt, und Ridiculous Fox schreibt gerade, hat Hasbro das als Ursache so bestätigt, fände ich krass. Es wurde noch nichts bestätigt zu der Standardsituation, und zu der Hasbro-Aktienaktion gibt's halt einen ziemlich krassen Artikel, den kann ich mal gerade kurz die Szenerie wechseln. Jetzt befinden wir uns zwischen einem Artikel.
Yay.
Crazy. und zwar von
Ich begeistert.
Und zwar über einen Stock Market Insider. Ich habe jetzt hier gerade von CNBC einen Artikel, wo jemand quasi Hasbro bewertet. Und das geht gerade so ein bisschen, gerade heute so ein bisschen durch die Runde, weil der Kritikpunkt ist halt einfach, dass Magic the Gathering mit der Art und Weise, wie sie gerade hantieren, das Long-Term-Value des Spiels eben ruiniert. Und dementsprechend jetzt zum Anfang der neuen Woche 6% vom Market-Value runtergegangen sind. Mit halt eben, oder nach einer Kritik von BofA, das ist eine irgendwie so eine Institution, die anscheinend Aktien bewertet oder so. Ich kenne mich da auch gar nicht auf. Die haben halt einen Deep Dive in Magic the Gatherings oder in Hasbro Magic the Gathering Trading Card Game Business geworfen und sagt, dass Hasbro momentan Karten overprinted, destroying the long-term value of the business. Und das ist halt genau das. Ich habe es halt durch Reddit eben aufgeschnappt, wo wir dann halt eben den Artikel hier haben, der da verlinkt wurde. Und da, das ist halt das, was wir auch schon sagen bei vielen Kritikpunkten. Und halt auch, was wir halt auch sagen, es gibt zu viel Produkte mit diesem Magic 30th Edition. Das scheint sich jetzt halt wirklich, das scheint ganz schön für Erdruckler gesorgt zu haben, allein auch bei den ganzen Longtime-Sammlern, oder? Also ich sehe auch viel momentan, ich gucke eigentlich nicht so viele seiner Videos, aber Rudy von Alpha Investments schaue ich ein bisschen mehr und mehr, und der hat wohl, also es scheint wirklich krass zu sein, was so Reserved-List-Karten angeht, was das daran ausgelöst hat. Was hast du denn?
Nicht nur.
Hast du denn da was mitbekommen?
Ja, also das auf jeden Fall. Ich finde es halt ziemlich krass, was da teilweise mit reingeht. Ich meine, wir haben schon vor 2 Jahren, als das Feuer angefangen hat, und wir angefangen haben, Podcast zu machen, darüber geredet, dass wir zu viele Sachen haben. Und damals wurde ich immer kritisiert, dass ich immer wieder so das mit Lego verglichen habe.
Ja.
Und aber genau dasselbe passiert ja mit Lego auch. Auf der anderen Seite wird es halt genau wie Lego einfach weiterleben, dadurch nicht kaputt gehen. Wir haben so viel, ich sag mal, verschiedene Möglichkeiten, Sachen zu vergleichen mit anderen Spielen, mit anderen Spieleherstellern, mit anderen Leuten, die halt da irgendwie drin rumvorwerken, an diesem ganzen Business-Model mit den ganzen, naja, Aktien und Ähnlichem. Und ich glaube, es ist schwierig, daran festzumachen, wie zum Beispiel Kartenpreise sind. Mhm. Also zum Beispiel, was du ja meinst, gerade eben mit den Reserved-List-Karten, ich weiß, dass es eine Menge Duels gibt, die in Amerika wirklich günstiger geworden sind. Das ist in Deutschland bzw. in Europa nicht der Fall. Ich glaube tatsächlich, es kommt eher daher, dass eine Menge Commander-Spieler ihre 30th Anniversary Booster aufgemacht haben und ein paar Duels rausgezogen haben und gesagt haben, dann spiele ich jetzt mit Proxys statt mit echten Karten.
Ja.
Und einfach ihre echten Karten verkaufen. Davon gehe ich aktuell eher aus.
Ja, und vor allen Dingen, also was man wirklich auch merklich oder wirklich spüren kann, ist so die Bereitschaft für Proxys. Also ich habe das Gefühl, seit Magic 30 keine einzige Diskussion mehr über die Proxy-Kultur in Magic gelesen zu haben. Und das ist halt schon krass, weil das so zentral war. So viele Leute haben diesen Punkt so felsenfest und mit Blut auf den Lippen quasi verteidigt.
Mhm.
Und irgendwie ist diese gesamte Euphorie dahingehend schon fast wieder verloren gegangen, was ich halt irgendwie krass finde. Und viele Proxy-Artists freuen sich natürlich darüber, weil sie halt dann jetzt ihre Proxys so ein bisschen verteilen können und das halt so ein bisschen dann besser ist. Commander ist zugänglicher, wenn man sich die Sachen einfach ausdrucken kann. Das hat für das Spiel, wenn es rein um die Kultur des Spiels geht, natürlich nur Vorteile. Was natürlich fürchterlich ist, ist, wenn du Karten verkaufst und das dann Business ist, weil wenn die Leute anfangen, sich den Kram selbst zu drucken. Also, aber da hat sich ja auch einfach Wizards of the Coast selbst quasi in den Schwanz gebissen, was das angeht.
Ja.
Und ja, es gab ja auch letztens diesen Q3-Report, über den wir auch berichtet haben, wo, glaube ich, auch dieses, bist du drauf eingegangen und meinte so, dass Magic-Konsumenten oder Consumer sind price-sensitive geworden.
Ja.
Was so ein bisschen klingt wie so ein Vorwurf von wegen, ihr habt einfach kein Geld, Leute, aber wir sind auch gerade einfach in der Inflation. Und da ein Produkt rauszuhauen, das 1.000 Euro quasi kostet für eben für 60 Proxys, ist halt absolut jenseits von Gut und Böse. Und das ist halt, das zeigt sich halt jetzt auch bei den Experten bei Wall Street anscheinend, wo sie dann eben sagen, okay, so richtig auf Longtime-Value scheinen die gerade nicht zu gehen. Und das finde ich, das ist das, was mich halt so überrascht hat mit diesem ganzen, was jetzt gerade abgeht, von dieser Hasbro-Aktie her. Mhm. Aber glaubst du, das wird so ein längeres Thema sein, oder glaubst du, das hat sich dann wirklich zum Weihnachtsgeschäft schon wieder ausgebügelt?
Ich denke, das wird zum Weihnachtsgeschäft sich ausbügeln. Da kommt dann so eine Giftbox, dann kommen da das noch ein paar andere Sachen rum und Leute kaufen wieder Stuff und dann verlieren die vielleicht ein paar Prozente. Aber ich denke, dass das wird wieder hochgehen. Bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ich meine, es ist halt, wie oft Magic jetzt mittlerweile totgesagt wurde, so oft kann ich gar nicht mehr erzählen.
Ja. Ach so, BofA ist Bank of America. Na, okay, das macht Sinn. Danke, MTG mit Patrick. Und danke übrigens auch für die ganzen Subs von Tellerrand-Syndrom und Tollfaust. Vielen, vielen Dank, dass ihr nochmal geresubbt habt. 5 Monate auch schon, das ist krass. Vielen, vielen Dank an alle Subber und alle Follower. Wir haben euch im Blick auf jeden Fall. Ja, ich meine, das wäre ja eigentlich so ein bisschen dieser Trend. Also, was mich halt so überrascht hat, ist, dass halt diesmal nicht die Leute nölen, die Magic spielen und die so in der Bubble sind, sondern halt ne Bank of America mit ihrer Bewertung da schon krass auch harsch sind. Also, ich weiß nicht, ich hätte mir irgendwie gedacht, gerade wenn so ein Unternehmen anscheinend ja super gute Profite macht mit neuen Standardsets und so weiter, finde ich das einfach krass, dass das halt so eine krasse Abstufung da gibt. Glaubst du, es gibt da mit der Art und Weise der Preisdistribution oder der Produktdistribution, da gibt's irgendwelche Probleme, die man auch so als Local Game Store irgendwie spürt? Kommt zu viel Produkt pro Set raus und verkauft sich das nicht so gut?
Ja, das Problem ist tatsächlich, dass es ein paar große, also Problem in Anführungsstrichen, ein paar große Händler gibt, die mittlerweile eben von Wizards selber bedient werden. In Amerika ist es so, dass Amazon von Wizards selber bedient wird, was in Amerika nochmal einen ganz anderen Deal hat als in Europa.
Ja.
Und das sind einfach Probleme, die dadurch entstehen, weil, naja, man hat als kleiner Local Game Store die Chance, 10 Displays zu verkaufen und 10 Euro pro Display zu machen. Oder als großer Store verkauft man einfach 1000 Displays für 1 Euro Gewinn und hat 1000 Euro gemacht. Und der kleine Laden mit seinen 10 Displays nur 100 Euro. Ja. Und dann kommt der Kunde an und sagt, ja, warum kostet das bei euch denn 10 Euro mehr? Und so wird es, glaube ich, ganz, ganz langsam sein, dass sie wirklich, ja, irgendwie die Leute vergraulen, was das angeht. Und die Distribution immer, immer schwieriger wird. Und wir haben es damals ja schon gesagt, Magic feiert 30 Jahre Magic, aber nur die Reichen dürfen mitfeiern. Mhm. Und genauso agieren sie an allen Lebenslagen aktuell.
Ja, und vor allen Dingen halt, um das nochmal, das war jetzt nicht Teil der News, aber um das nochmal in Korrelation zu bringen, eben mit diesem Standardthema. Ich glaube halt schon, dass die Gesundheit von Magic ein bisschen davon abhängt, wie spannend gerade auch neue Spieler gerade zum Beispiel das Standard finden. Weil klar, man kann halt über Standard, und wir hatten ja auch in der letzten Folge sehr ausführlich über das Thema Rotation geredet. Aber ich finde schon, dass Standard, wenn Standard gut läuft, geht's Magic, glaube ich, gut. Das ist so eine Grundaussage. Ich weiß nicht, ob man da sowas, ob man da jetzt irgendwie was großartig, also ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu? Würdest du auch irgendwie die Gesundheit von Magic auch ein bisschen an Standard messen?
Standard weniger, tatsächlich. Ich glaube, Standard ist kein Maß mehr seit Arena. Patrick sagt auch nochmal, ich habe natürlich vergessen, dass die Stores nicht 1 Euro dran verdienen, sondern die verdienen 1 Euro dran, wo die anderen noch keinen Euro dran verdienen.
Ach so.
Das kommt dabei, ja. Das habe ich vergessen, Entschuldigung. Ja. Hin und wieder mal sind selbst wir als Store tempted, bei anderen Stores einzukaufen, weil die günstiger sind für unsere Distributoren, was ziemlich lächerlich ist.
Ja.
Vom Prinzip her glaube ich tatsächlich, dass Standard kein Maß der Dinge mehr ist. Dafür haben wir Arena. Arena hat das so viel anders gemacht. Ich glaube, am Ende des Tages ist es mittlerweile eher das, wie verkauft sich Commander?
Ja, also ich würde dir zustimmen, dass Commander gerade sehr viel mehr in den Fokus gerückt ist, was quasi das Verkaufen von Produkten angeht. Aber tatsächlich, worauf ich mit Standard hinaus wollte, ist halt so ein bisschen dieses Ding, wer kauft denn dann noch Standard-Sets, wenn es kein aktives Paper-Standard mehr gibt? Und das ist halt so ein bisschen was, das beobachte ich halt auch, dass ich bei uns im Local Game Store, wo man sagt, okay, Standard ist halt einfach, nachdem es über Wochen und Monate kein Problem war, mit 16 Leuten Standard zu spielen im Local Game Store, ist es jetzt komplett tot. Einfach komplett nicht mehr existent, einfach durch die Rotation, weil die Leute sagen, okay, jetzt muss ich mich entweder wieder akklimatisieren oder ich spiele ein bisschen auf Arena, gerade keinen Bock, mich zu committen so. Und dementsprechend ist halt Pioneer groß geworden, weil die Leute dann auch gesagt haben, okay, ich will schon noch Paper Magic spielen und die Rotation nervt mich. Deswegen bleib ich da aus. Aber heißt das dann auch, also für mich ist das aber dann auch so ein bisschen der Fall, dass dann die aktuellen Sets nicht genug animiert haben, dann auch Standard zu spielen. Ich glaube, es ist auch eine kleine Designfrage, inwiefern halt Leute sich dann auch wirklich für Paper-Standard dann auch bringen oder halt sich dann dahin bringen lassen. Ja, weil, ja, es ist im Endeffekt, selbst Commander-Spieler kaufen ja nicht so viele Standard-Sets, sondern halt dann, wenn überhaupt, nur das Commander-Produkt selber, also die Commander-Decks selber. Hier und da vielleicht, sagen wir mal, ein Booster-Box pro Set. Mhm. Aber so der durchschnittliche Magic-Spieler, entweder spielt er halt wirklich auf Arena-Standard oder halt Commander und kauft dann, wenn es für ihn gut läuft, Singles oder halt dann eine Booster-Box. Aber so dieses komplette.
Nicht? Also, da würde ich widersprechen. Also, okay. Ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile wieder eine sehr, sehr krasse Casual-Szene gibt. Also, es bedeutet, Leute, die einfach zu Hause sitzen, einfach mit einem Arena-Starter gegen einen Freund oder eine Freundin spielen, Spaß daran haben, ein, zwei, drei Booster kaufen, wieder Spaß daran haben, Starter kaufen und dann zu einem Display greifen. Und das fühlt sich zumindest aktuell so an, dass das wiederkommt. Und man will einfach mit diesen Karten spielen, weil es diese Karten sind, nicht weil es irgendwie wichtig ist oder weil es für irgendwie Arena oder für Standard oder für irgendwas wichtig ist. Man will einfach diese Karten aufmachen. Man will die Karten Booster aufmachen, man will die Karten spielen, man will nicht bei den Karten schnüffeln, die riechen nämlich nicht mehr so toll wie früher. Aber Ende des Tages will man einfach Magic spielen.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, das ist etwas, wo immer mehr Leute auch einfach jetzt sagen, okay, dann nehme ich mal so eine Displaybox mit. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass dieser Casual-Stamm wieder da ist.
Ja.
Gerade der ist ja in Corona halt wirklich komplett weggebrochen. Und davor war es auch schon eher so durch Commander komplett weg. Ich habe neulich wieder von Spielgruppen gehört, die 60 Karten Casual spielen.
Wow.
60 Karten-Deck nice. Casual. Das habe ich seit gefühlt Jahrzehnten nicht mehr gehört. Es sei denn, es ist irgendwie so ein Oldschool.
Ja, das ist schon. Ich bin hin und her gerissen, weil ich mir auch denke, also sagen wir mal, es wäre jetzt kein Trend, der wieder rückwärts läuft, sondern diese Weihnachtssaison ist überraschenderweise doch nicht so toll. Was natürlich im Raum steht, ob das halt, ne, es kann natürlich auch sein, dass es jetzt einfach, einfach so weitergeht und so bleibt. Was müsste sich überhaupt ändern, damit es, sag ich mal, wieder um die Long-Term-Health von Magic geht?
Mhm.
Das ist halt auch so eine Frage, wo man dann irgendwie so ein bisschen auf dem Trocknen sitzt, weil gefühlt haben sie ja sehr vieles von dem gemacht, was jahrelang gefordert wurde. Sie haben Fetchland reprintet, sie haben Modern-Markt angesprochen, sie fokussieren sich sehr auf Commander. Das sind so gefühlt die Formate, wo die Leute ja irgendwie lange dranbleiben. Aber anscheinend scheint es ja nicht zu funktionieren. Was müsste geschehen? Das ist halt so ein bisschen die Frage.
Ja, schwierig. Das Problem ist, ich denke tatsächlich, dass sie einfach nur einen Weg daraus finden müssten, sich umdenken müssten.
Mhm.
Sie müssten halt von Fast Money auf Safe Money gehen wieder.
Ja.
Und das bin ich mir nicht sicher, ob das mit dem aktuellen Weg der Distribution und allem drum und dran überhaupt möglich ist.
Mhm. Ja, es ist super schwierig, weil jetzt auch zum Beispiel ein großer Punkt, wo ich mir denke, Es wurde ein bisschen diskutiert, leider hänge ich da leider wirklich nicht so tief drin, um das jetzt wirklich analysieren können. Das wäre vielleicht was für nächste Folge oder so, damit ich da noch ein bisschen reinschauen kann. Thema Secret Lair Drops und die Auswirkungen auf den sekundären Markt. Weil das war so ein Thema, was wurde auch in manchen Analysen aufgefordert, dass halt so dieser Trend hin zum Einzelkarten selbstverkaufen den sekundären Markt zerstört oder zumindest beeinflusst hat, dementsprechend aber auch die Stabilität von Magic als Spiel in Gefahr ist, weil dieser sekundäre Markt gebraucht wird, um quasi eine feste Infrastruktur zu haben. Hast du dazu Gedanken?
Ich habe dazu Gedanken. Meine Gedanken sind dabei nicht sehr positiv. Ich finde, dass das Secret Lair kaufen und flippen gehört aktuell einfach dazu.
Mhm.
Ich bin von Anfang an ein ziemlicher Gegner von Secret Lair gewesen, weil es nicht über den Local Game Store läuft. Auf der anderen Seite schaffen sie es halt auch nicht. Einfach, es geht nicht. Vom puren Prinzip her müsste theoretisch einfach nur der Secret Lair-Verkauf auch ähnlich wie die Commander Collection Green oder ähnliches über den Store laufen. Auf der anderen Seite gäbe es dann das Problem, dass der Store noch viel, viel mehr gebundenes Kapital hat.
Ja.
Und gebundenes Kapital ist für einen Store wirklich schlimm. Also das Schlimmste, was ein Store bei sich liegen haben kann, sind Playmats. Oder Sleeves mit Artworks, die niemand haben will. Weil die verkaufen sich nicht.
Ja.
Und wenn man dann auf einmal noch Zirkulär darum liegen hat und man hat vielleicht einen schlechten Zirkulär-Drop oder ähnliches, dann verkauft der sich nicht. Und damit macht man auch seinen Store ein bisschen kaputt.
Hm.
Am Ende des Tages muss ich sagen, Zirkulär war eine gute Idee. Die Umsetzung war okay.
Mhm.
Ich glaube halt, was sie ein bisschen schwieriger alles gemacht haben, ist, sie haben zu viele Frames.
Ja.
Das ist ja mittlerweile so eine Catchphrase, die ich andauernd benutze. When everything is special,
ja,
nothing is. Und
ja,
das ist es halt wirklich. Sie haben in jedem, wirklich, in jedem Set so viele komische, hier, sag mal schnell,
Special Frames.
Special Frames und ähnliches, ja, und Foilings. Und jetzt machen wir es Galaxy Foil,
ja,
und Star Foil und alles Mögliche.
Ich habe jetzt, während du so gesprochen hast, auch viel schon überlegt, was so passieren müsste, damit es halt für mich wieder so ein bisschen den Charme von früher hat. Und ich glaube, alleine Specialty-Sets wegzulassen oder sie reduzieren auf zwei oder so. So wie halt Battle Bond oder Conspiracy oder sowas. Das ist halt noch so ein richtiges Event. Ich glaube, wenn du jetzt von heute auf morgen einfach keine Produkte mehr neu rausbringen würdest für ein Jahr, selbst Magic wäre so stark als Spiel, dass es sich trotzdem weitertragen würde. Mhm. Einfach nur, weil Pioneer würde sich weiterentwickeln, Modern würde sich weiterentwickeln, Commander erst recht würde sich weiterentwickeln. Die Leute hätten endlich mal Zeit, um jede verdammte Legendary, die in den letzten 3 Monaten rausgekommen ist, erstmal ein Commander-Deck zu bauen, erstmal das zu erforschen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, weil man, im Endeffekt ist es ja auch bei uns so, ne? Wir reden über eine Preview-Season, wir sagen unser Fazit, wir gehen zur nächsten Preview-Season, wir reden über das Fazit und dann kommt wieder das nächste Produkt, das müssen wir da wieder reviewen. Und wir machen das ja auch gerne und so kommt man auch in so einen Schwung rein. Aber wann haben wir das letzte Mal einfach mal gesagt, hey, wie gesund ist eigentlich Modern? Wie gesund ist einfach Pioneer? Was gibt's denn so bei Legacy? Und eigentlich ja nur, wenn es halt ein Banning gibt, also auch da wieder, wenn irgendwas Aktuelles ransteht. Und ich glaube, wenn man das Ganze mal ein bisschen verseichen lässt und einfach mal sagen würde, okay, wir warten jetzt mal einfach ein bisschen ab, wir lassen jetzt Brothers War als aktuelles Set einfach mal stehen für ein paar Monate. Ich glaube, da, das werden die nicht machen, klar. Ne, das ist einfach nur in den Äther gedacht, was würde passieren, wenn? Und ich glaube schon, dass man, wenn man einfach nur ein paar Produkte zurückschraubt, vielleicht die Secret Lair Drops auf 20 reduziert im Jahr, anstatt, wie viel haben wir jetzt gerade? 47 oder so?
Mehr, da kommen mehr. Noch ein paar.
Im letzten Schwung kamen 13 individuelle Secret Lairs raus. Dazu kam noch Extra Life. Dazu kommt noch diese ganzen Sternzeichen-Secret Lairs mit raus. Also
Der Kalender.
Der Kalender, wenn man Magic 30 noch dazu rechnen möchte. Mhm. Also
da gab es noch ein Secret Lair auf der Hasbro-Seite,
ja,
was keiner mitbekommen hat. Und ja, also es ist Wahnsinn. Also es ist Secret Lair.
Ja. Ja, und wie cool wär's, wenn nochmal so ein Drop käme oder einfach nur ein Drop wäre, 2 Secret Lair Drops und die dann nochmal in Foil und dann als Bundle und du zahlst nicht direkt 350 oder 500 für so ein Foil Bundle, sondern nur so 70. Das wäre auch mal nett, oder? Und das ist halt so, ich glaube, allein dadurch könnte schon sehr viel mehr Euphorie entstehen, weil ich merke auch gerade, wenn wir über neue Sets reden, die noch sehr weit weg sind und wir haben nur so 5 Previews, wir reden über diese 5 Previews eine halbe Stunde, wenn wir können.
Mm.
Also, wir sind so excited auf individuelle Karten, das ist schon, also ich glaube, das reicht fast schon, um so ein bisschen mehr Long-Term-Enjoyment für Magic aufzubringen, weil einfach so ein bisschen die Kurbel zurückdrehen, oder?
Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir versuchen würden, einfach die Karten stabiler zu machen. Also jetzt nicht vom Power Level her, sondern uns mit dem Set auseinandersetzen,
ja,
wieder eine Lore schaffen. Ich meine, es gibt einen Grund, warum Brothers War so krass war.
Mhm.
Weil es historisch ist. Das ist ein Set, das hätte vor, keine Ahnung, 20 Jahren rauskommen sollen oder können.
Ja.
Es ist das Set, wo es um diesen Krieg der Brüder ging. Und warum dann nicht sowas nutzen? Das versuchen sie ja auch. Aktuell versuchen sie auf einen Nostalgietrip rumzureiten, wissen wir nicht mehr.
Ja.
Aber sie schaffen halt nichts Neues. Also niemand wird sagen, oh geil, Return to Capenna, Hammer. Also das wird es nicht passieren. Also glaube ich nicht. Andererseits gehen sie halt hin und sagen, Oh, Eldraine. Hammer. Warum? Weil da haben sie noch Gedanken reingesteckt. Da hatten sie einen richtig geilen Trailer. Sie haben, das war aber das erste Mal, dass sie so einen Trailer gemacht haben. Sie haben das Set wirklich aufgebaut. Sie haben verschiedene Events dazu gemacht. Und. Das Set war ewig lange im Standard, bevor das neue Set rauskam. Selbst die Secret Lair, die damals rauskam, haben das nicht runtergewertet.
Ja.
Es ist wirklich so, was ist Capenna? Was ist dieses Kaltheim? Warum ist das nicht drei Sets groß? Was? Cool, wir gehen auf Kaltheim zurück. Nice, danke.
Können
wir
das nächste Set haben? Das ist halt das Ding. So. Es gibt halt keine Auseinandersetzung von ja auch Ideen, die ja da sind. Also Kaltheim, die 12 Welten sind ja da, so, ne? Aber ja, keine Ahnung. Es ist sehr spannend. Ich finde es sehr spannend, was gerade mit Magic passiert. Ich hoffe, dass so ein bisschen Konsequenzen rausgezogen wird. Und zumindest dieser Tweet von Aaron Forsythe lässt mich so ein bisschen hoffen, dass quasi gerade so ein Troubleshooting-Prozess innerhalb von Wizards of the Coast losgetreten wurde. Ist so von wegen, wie kommen wir zurück zu einer Zeitpunkt, wo Standard in Local Game Stores gespielt werden? Und wie kann man das irgendwie verbinden mit Arena? Im Sinne von, vielleicht gibt's dann wirklich sowas wie Spiel ein Midweek Madness Event und bekommen einen Code, den du im Local Game Store gegen eine Promo eintauschen kannst, wenn du da FNM spielst oder sowas halt. Finde ich auf jeden Fall ein spannender Gedanke. Ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir machen mal weiter, oder?
Ja. Wir haben uns lange an einem Thema aufgehalten, was wir nicht angekündigt haben, was eigentlich gar nicht in diesem Podcast hätte sein soll.
Ja, genau. Deswegen, wir machen mal direkt weiter.
Victory Korea, genau.
genau, und zwar haben wir Magic Arena News. Ich switch noch mal auf die wir vor der Webseite. Und zwar haben wir hier Golden Packs. Was sind Golden Packs? Kurz gesagt, mit Brothers War wird es die Möglichkeit geben, für jedes 10. Brothers War Pack, was man sich kauft, ein goldenes Pack zu bekommen. Das Ganze lässt sich halt hier im Klienten so sehen. Achso, warte mal, ich kann das auch hier so ein bisschen einschieben eigentlich. Ah nee, never mind. Ich lasse es einfach mal so. Man sieht halt so ein bisschen, es gibt ja so einen Progress Meter, das heißt, selbst wenn man auch für Gold einen Booster kauft oder so, dann bekommt man trotzdem Progress für diese Goldbooster. Und für jedes 10. erwirtschaftete Booster kriegt man eben einen Goldbooster. Was ist in einem Goldbooster drin? Es sind 7 Karten. Warte. Kurz die Seite finden, damit ich das weiß. Hier, what's in a gold pack? Genau. 6 Karten. Wo jede einzelne davon wird eine Rare sein und eine wird eine garantierte Mythic sein. Das heißt, da kriegt man, was das quasi bedeutet ist, ne, ihr kauft ganz normal Packs, ihr spielt euch Packs, und für jedes 10. kriegt ihr quasi 6 Rares und Mythics dazugegeben. Was bedeutet das? Viele Leute haben schon herumgerechnet. Ich habe ein bisschen was gelesen oder gehört von Zephron Orliff auf MTG Goldfish. Ich habe im Reddit ein bisschen was dazu gelesen. Und wenn die Berechnungen stimmen, bekommt man quasi für jedes Booster sozusagen ein Drittel Rare zusätzlich zu der regulären Rare, die schon drin ist. Das klingt jetzt erstmal nicht beeindruckend. Aber ihr könnt euch das so vorstellen, dass das Collection-Aufbauen über Booster 30% effizienter ist, was ungefähr auf einer Höhe ist mit Constant Draften, was bisher der beste Weg war, sozusagen seine Collection auf Arena aufzubauen.
Krass.
Genau, das Einzige, das meinte auch schon Fight 4 im Chat, die erspielten Packs, die gelten nicht für Draft. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Draft spielt, habt ihr jetzt nicht 3 Packs in eurem Gold Pack Progress Bar, sondern es müssen die im Shop gekauft werden, für eben Edelsteine oder Gold oder was auch immer, auch für Euros oder was auch immer, die zählen da halt eben rein. Das heißt, ist es jetzt einigermaßen okay, sich eine Collection anzuschaffen? Ohne jetzt quasi wochenlang zu Arena zu spielen? Oder wie siehst du das?
Ja gut, also wenn man in seinem Leben einfach nur Arena spielen möchte, Hartz IV, ich komme und ich habe keinen Job, dann könntet ihr es vielleicht schaffen, eine Collection zu erreichen, bis das nächste Set rauskommt. Und dann müsst ihr auch noch damit leben, dass ihr auch noch irgendwie dieses komische Format, wie heißt es? Nicht Brawl, das ist auch ein komisches Format, aber das meine ich nicht. Alchemie. Ja, auch in Dauer noch Sets raushaut und nee. Also Arena ist einfach ein sehr, sehr schlechtes Tool, wo man sowas machen kann. Aber, und das ist das Wichtige, sie haben etwas geändert.
Ja.
Und das muss ich sagen, das möchte ich einfach herauskristallisieren, den Leuten das begreiflich machen. Wir meckern ja viel. Mhm. Also bei uns, wir meckern ja auch sehr, sehr gerne über Arena, weil das Programm ist halt einfach Mist. Ich meine, man kann nicht mal zuschauen.
Ja.
Aber wenigstens machen sie gerade was. Was nicht ist, hey, ich habe gehört, ihr wollt einen Zuschauermodus haben, hier habt ihr neue Packs für 30.000 Euro.
Ja.
Sondern halt wirklich, hey, ihr habt das Problem, Collection gehen ein bisschen langsam, ihr sagt, ihr braucht mehr Packs und Ähnliches. Mhm. Wir geben euch ein paar mehr Packs und gucken mal, was da rumläuft. Also ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut, dass sie es machen.
Ja, ähnlich sehe ich das auch. Ich glaube, es ist das allererste Mal, dass wir eine Ökonomie-Change in Arena bekommen haben, die rein positiv ist. Normalerweise war es halt immer so, okay, der Vault Progress hat sich irgendwie angepasst, dafür ist aber keine Duplicate Protection bei den Individual Card Rewards. Solche Geschichten halt, ne? Wo du dann plus, minus, kommst du einfach anders an deine Karten dran. Hier ist halt so, es kostet euch erstmal nichts. Das ist schon mal ein positiver Punkt. Das ist einfach quasi einfach ein Benefit für Leute, die Arena spielen. Alle 10 Packs, egal ob du die über Quests zusammensparst oder was auch immer du damit machst, kriegst du einfach drauf und kriegst dann ein paar Rares mit oben drauf. Das ist erstmal gut. Dann halt eben können in diesen Packs, diese Packs sind auch Duplicate protected. Das heißt, wenn du irgendwann alle Mythics aus Brothers War hast, dann kriegst du irgendwann in diesem Mythic-Slot eben eine Wildcard oder halt Gems oder halt eine Mythic aus einem anderen Set, was halt auch wieder wichtig ist für diese Collection aufbauen. Was es natürlich nicht ersetzt, das ist richtig, was du sagst, es ist natürlich primär für Collection aufbauen und eben Constructed zu spielen und halt eben nicht, um effizienten Deck zu bauen. Das ist nach wie vor ein Problem, weil jeder, der Magic the Gathering in Paper spielt, weiß, dass Booster aufzumachen, um ein Deck zu bauen, ist die schlechteste Idee, die man haben kann, sondern man sollte Singles kaufen. So, jetzt geht das natürlich nicht. Ja, oder?
Ja, wenn man weiß, was man tut, ja.
Ja, okay. Aber ja, auf jeden Fall ist das halt so ein, ja, ist das halt so ein Thema, was halt immer problematisch ist. Das Nette ist, wenn Leute mehr auf mehr Karten quasi Zugriff haben, dann ist ja auch, kann ja auch das Format gesünder werden, weil ein Problem ist halt jetzt zum Beispiel mit, oder was ich gehört habe für viele Arena-Spieler ist halt, dass man, wenn man Standard Competitive spielt auf der Ladder, dann hat man irgendwie zu 75% Esper Midrange, weil Esper Midrange haben viele Leute nachgeguckt, das ist das beste Deck, sie wollen ihre Wildcards effizient verteilen, weil es halt so schwierig ist, an Wildcards zu kommen und sie craften sich halt eben dieses Deck und spielen das dann bis zum Sand-Nimmerleins-Tag, bis es nicht mehr geht, egal ob es noch sinnvoll ist oder nicht, aber es wird allgemein weniger gebrewt und glaubst du, dass jetzt einfach mit mehr Rare Wildcards im Umlauf, dass man vielleicht ein bisschen mehr Varianz hat, was die Top-Decks aussieht? Dass man vielleicht schneller zu einem zweiten Deck hingehen kann als Arena-Spieler?
Ja, also ich denke schon. Ich denke, wir haben einen Punkt erreicht, wo der Vorteil des, wir haben kein Crafting-System, erreicht sein kann, wenn man genug Rares bekommt. Wenn ich das jetzt mit anderen Spielen vergleiche, nehmen wir zum Beispiel Hearthstone. Hearthstone ist so, gibt den Spielern mehr Rares oder mehr Karten und sie entzaubern das alles, machen sich Staub und machen sich aus diesem Staub neue Karten. Das geht bei Arena natürlich nicht, wie wir alle traurigerweise wissen. Aber was das Schöne daran ist, ist, wenn ich die Karten noch eh habe, dann kann ich sie auch mal brewen. Dann muss ich es dafür ausgeben. Und kurzer Hinweis, Domme, schick mir den Link bei WhatsApp, dann stelle ich den rein. Du wirst hier nur noch gleich rausgekegelt. Danke.
Ja, das auf jeden Fall. Aber tatsächlich gibt's ja noch eine andere News zu dem ganzen Thema mit Gold Packs. Da wurde gerade schon im Chat drauf eingegangen von auch Fight4. Er schreibt, ich bin gespannt auf die neuen Wildcard-Bundles. Da brennt die Hütte. Wir hatten nämlich schon mal Wildcard-Bundles eben gehabt. Ihr erinnert euch, für 50 Euro oder so war das, hatte man irgendwie 4 Rares, 2 Mythics, wie war die Aufteilung? Es waren irgendwie 5 Uncommoned Wildcards, 4 Rare Wildcards und eine Mythic für 50 Euro oder so.
Was?
Weißt du das noch von, da haben wir noch damals drüber gesprochen, über dieses Wildcard-Bundle, was da irgendwie
ja, gab. Ja, aber das, haben die das angepasst?
Nee, es gibt jetzt, genau, es gibt keine Anpassung. Es gibt, also sie wurden anders abgespalten. Ich lese mal vor, was sie hier schreiben. The Wildcard Bundle Experiment from earlier in this year met the needs of some players like Max. Also sie haben die Narrative so gewählt, dass sie am Anfang mal gesagt haben, hey, wir haben hier Max, the Metagamer, so, der halt sagt, hey, er findet ein Online-Deck und möchte das jetzt nachbauen. Also quasi Competitive-Spieler so ein bisschen. But locking the bundle to 12 rare wildcards and 4 mythic rare wildcards was too restrictive for others. Genau, das war die Ratio. Es waren 12 rare wildcards und 4 mythic rare wildcards für 50 Euro. So, und jetzt starting with Brothers War Release, we will be splitting that bundle into smaller components and the store will offer a bundle of 4 rare wildcards for $9.99 and a bundle of 4 mythic rare wildcards for $19.99. Each bundle can be purchased up to 10 times between the release of Brothers War and January 31. Januar 2023. Das heißt,
ach du Scheiße.
Also wahrscheinlich ist am 31. Januar kommt das nächste Standardset. Ist jetzt mal meine, ich weiß nicht, ob die Daten so übereinander passen, aber auf jeden Fall für diese Season kann man sich quasi nur bis zu 10 Bundles von jeweils diesem 10 Euro 4 Rare Wildcards und 20 Euro 4 Mythic Wildcards Bundle kaufen. Findest du diese Aufteilung in quasi Playsets, mehr anderes ist es ja nicht, findest du das eigentlich dann jetzt besser oder ist es immer noch viel zu teuer, für 4 random Rare Wildcards irgendwie 10 Euro zu verlangen?
10 Euro kann ich in der Mensa zweimal von essen gehen.
Ja.
Oder 2 Booster kaufen und echte Karten haben, die ich nur verkaufen kann. Oder mir für 10 Euro Playsets an Rares kaufen, die ich haben möchte. Man darf ja nicht vergessen, man zahlt diese 10 Euro dann halt einmalig für diese paar Dinger oder man holt sie sich 10-mal, weil sie es auf 10 registriert. So, dann hat man diese Rares. Dann zahlt man aber für die nächsten Rares, die man craftet, eben genau diesen Preis. 10 Euro für eine Rare, für 2,50 Euro für eine Rare. Ja. 2,50 Euro für eine Rare auf Arena. Finde ich halt.
Es ist immer noch teurer.
Nicht gut.
Aber es ist immer noch teurer, aber manche Hochrechnungen pro Rare Wildcard waren da deutlich mal drüber. Das waren irgendwas von 5 bis 8 Euro. Und dahingehend ist es doch eigentlich fast okay, zähneknirschend. Ja, man muss auch sagen, es ist natürlich was für, das ist explizit halt für Leute, die halt viel Deckhopping betreiben. Ja. Und jetzt kein großes Interesse daran haben, ihre Collection auszubauen oder halt viel zu draften so. Sondern halt einfach nur sagen, hey, ich will dieses Deck jetzt spielen. Und ich glaube fast, ist das der effizienteste Weg, so ein Deck zusammenzubauen. Es ist halt, ich meine, im Endeffekt müsste man jetzt zusammenrechnen, was hat das durchschnittliche Standard-Deck oder Historic- oder Explorer-Deck für eine Rare-Anzahl. Und das halt dann natürlich durch 4 rechnen. Und das dann mal 10. Dann hättest du quasi den durchschnittlichen Preis für ein Standarddeck. So. Und ich würde fast sagen, wenn das irgendwas unter, es ist halt so, also in Magic-Decks gerechnet, wenn es unter 100 Euro ist, ist es ja fast schon im Bereich von Budget. Aber wir reden dann immer noch von einem digitalen Produkt, von einem digitalen Deck, was halt dann eben nicht mehr Budget ist, wenn du dir denkst, das muss halt konkurrieren. Dann gibt man 100 Euro für ein Deck aus. Und man kann für zum Beispiel 80 Euro sich für den PC oder ich glaube so noch günstiger für Next-Gen-Consoles irgendwie God of War Ragnarok kaufen. So, und da hast du halt dann irgendwie bis zu 50 Stunden Spielspaß dran. Bei dem anderen könnte das Deck, kann dir auch einfach nicht gefallen. Und dann sitze da. Und das ist halt schon ein bisschen was, ja. Es ist Mixed Bag, aber es ist nicht so positiv wie Gold Packs, auf jeden Fall. Aber zumindest ist, glaube ich, der Use Case, sich so ein 10-Euro-Paket zu kaufen, deutlich eher gegeben als die 50 Euro, die sie da ursprünglich mal verlangt hatten, oder?
Ja, also das ja. Sie bewegen sich in die richtige Richtung, sagen wir es mal so. Aber, also erstens, warum nicht gleich so? Zweitens, ein bisschen spät. Drittens, ich bin mir nicht sicher, ob das noch irgendwie rettbar ist. Weil jetzt stell dir mal vor, du bist einer von den armen Schluckern, also nicht armen Schluckern, sondern von den reichen Schluckern, die sich den Kram gekauft haben für den hohen Preis.
Ja.
Und jetzt denken, hey, jetzt wird ja günstiger. Also, was?
Na, wobei, ich glaube, es ist technisch gesehen nicht wirklich günstiger, sondern es ist einfach nur anders verteilt so, ja. Ne? Aber du hast schon recht. Im Endeffekt, na, es ist halt immer, ich meine, im Endeffekt, immer wenn du eine Neuerung machst, eine ökonomische, dann bist du immer, benachteiligst du immer die Leute, die halt schon länger dabei sind. Und das willst du in der Regel ja eigentlich nicht machen bei einem Spiel. Aber auf der anderen Seite müssen sie was tun, um Arena wieder so ein bisschen ansprechender zu machen. Zumindest für mich. Ja. Also, ich spiel's halt aktuell nicht, nur halt hier und da mal bei so einem Early Access-Ding. Yes. Wofür ich auch sehr dankbar bin. Danke, Wizards of the Coast, dass sie uns da mal einladen zu. Aber so im Großen und Ganzen fehlt da so ein bisschen bei mir das Commitment, dann auch wirklich mich dann hinzusetzen. Weil ich spiele halt so gerne Videospiele und so gerne Rollenspiele und lange Dinger. Da will ich nicht auf dem Monitor starren, wenn ich Magic spiele. Dafür gehe ich raus, dafür gehe ich in den Laden. So. Und das ist halt
ganz bei dir.
Ja, das ist halt ein bisschen schade. Aber vielen Dank übrigens an MFG Janjan IX für den Resub. Freut mich, dass du dabei bist.
Mega, mega, mega. Ja, ich sehe es ähnlich. Also Hearthstone fand ich ganz cool, weil es halt nicht in Paper das gegeben hat. Oder wie viele Stunden ich in Gwent, in Witcher verbracht habe. Also nicht in dem Spiel Gwent, sondern halt in dem Witcher-Spiel dann Gwent gespielt habe. Das waren Stunden, Hunderte an Stunden. Plus halt noch mal Hunderte an Stunden im normalen Spiel. Für halt, ja, wenn man es umrechnet, lass mich kurz rechnen, 16 Wildcards.
Ja, und das ist halt das ist halt das Problem. Ich habe das irgendwie, fange ich diese Rechnung ja gar nicht an, wenn ich mir irgendwie Karten für ein Deck hole oder so, ne? Weil da hast du ja was Physisches, kannst ja wieder verkaufen. Aber gerade, es wurden ja auch viele Rechnungen gemacht von wegen, hey, mit Magic 30th Anniversary Edition, das kostet 1000 Euro, davon kann man sich, was war's, zwei oder drei, da konnte man sich irgendwie zwei PlayStation 5 von kaufen und dann noch ein Spiel für 20 Euro. Oder irgendwie vier Nintendo Switches und Mario Kart. So, ja. Es ist halt immer so, wenn du das in Relation siehst, ist es halt so absurd, wie teuer Arena ist. Und ich glaube, ähnliche Probleme haben da andere Card Games online auch, aber deswegen sind die auch immer so ein bisschen schwierig. Und darüber hinaus kommt halt noch, das meint auch wieder Fight 4 im Chat, dass man da halt eben auch viele Uncommons und Common Wildcards hat, die eben nutzlos herumliegen. Aber Spinelli meint dann halt auch so, ja, ich verbringe schon hunderte Stunden in Magic Arena die Woche. Was ja auch fair ist, ne? Also für die Leute, für die das eher was ist, oder die dann halt auch keine, sag ich mal, Alternativen haben oder halt auch einfach lieber von zu Hause aus spielen, ist ja komplett fein. Ja. Es ist halt so ein bisschen.
Wir sind halt schon in der Luxusposition.
Absolut, ja.
Das muss man halt sagen. Und oh mein Gott, ist das ein Jorion? Entschuldigung.
Hat jemand
Emoji ist im Chat.
Jorions im Chat gepostet.
Ja. Ich muss sagen, ich bin ziemlich, ziemlich glücklich, in so einer Position zu sein, logischerweise. Und ich weiß auch nicht, ob unsere Meinung nicht auch anders wäre, wenn wir halt irgendwo, okay, wenn ich jetzt sage, auf dem Dorf wohne, ist halt Quatsch, weil ich wohne am Dorf, aber halt auf einem Dorf wohnen, wo ich nicht innerhalb von einer Stunde einen Local Game Store erreichen kann. Davon gibt's ja einige.
Ja.
Und dann könnte es schon wieder anders aussehen. Dann wären wir vielleicht ein Podcast, der die ganze Zeit nur drüber redet, wie cool Arena ist und würden uns mehr auf Arena fokussieren. Keine Ahnung.
Es ist halt auch super schwierig, da seine eigenen Ansichten irgendwie hinten anzustellen, weil das halt so, also es ist halt wirklich ein ganz anderes Spiel fast schon an dem Punkt. Also selbst zum gewissen Teil Magic Arena oder Magic the Gathering im Local Game Store zu spielen und Commander privat zu spielen, selbst das kann komplett andere Environments sein, obwohl es natürlich technisch gesehen dieselben Karten sind. So. Und so ist es halt bei Arena und dann zu Commander oder halt Arena und im Local Game Store spielen halt eben auch. Es sind sehr unterschiedliche Welten einfach. Und
absolut.
Wird auf jeden Fall spannend. Wir müssen da, glaube ich, mal so ein Special irgendwie mal zu machen, wo wir einfach mal Arena angucken, was angekündigt worden ist und ja, inwieweit das neutral betrachtet eine sinnvolle Alternative ist für, also im Gegensatz zu Magic Arena oder Magic the Gathering und in welchen Fällen, weil dieses ganze Thema beschäftigt mich schon viel, muss ich sagen, weil gerade auch Arena halt so präsent ist, auch in unserem News-Kosmos quasi. Und ist auf jeden Fall spannend. Spinelli MTG schreibt im Chat, ich habe sogar meinen Hund Jorion genannt, easy Commitment. Und geht mir zum Beispiel auch so, wohne auf dem Land und bin froh über Magic Arena, Commander-Wochenenden fürs Gathering und Arena den Grind. Gebt Bescheid, wenn ihr einen Gast für das Thema braucht, auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden dazu einige Umfragen so im Discord auch machen, weil da auch eure Ansicht da auf jeden Fall noch mal teilweise sehr anders ist wie unsere. Das sehe ich auch immer in den Kommentaren und so. Was ich halt immer, ich finde das schon krass, aber ja.
Ja, ich finde es auch übel. Ich muss aber so beisagen, ich finde es vom Prinzip her, wenn man im Dorf ist, ist es ja was anderes. Und das sieht man halt ganz viel. Man muss dabei immer sagen, wenn wir Podcast machen, Leute fragen uns nach unserer Meinung. Dementsprechend geben wir natürlich auch unsere Meinung
ab. Ja, natürlich, natürlich.
Es ist halt so, manchmal vergisst man das. Aber grundsätzlich finde ich es ja nicht schlecht. Also ich muss ja sagen, Magic Arena hat ja die Daseinsberechtigung. Ich
bin absolut
eher der Magic Online-Fan, weil ich mag halt Legacy. Ja. Aber grundsätzlich muss ich sagen, vom puren Spaßfaktor her ist Magic Arena kein schlechtes Spiel. Man kann es auf Tablet spielen, man kann es gratis am Handy spielen, wenn man ein gutes Handy hat, so wie ich. Und man kann wirklich Spaß damit haben, aber ich glaube halt für wirkliches Feeling von einem Kartenspiel will man mindestens die, wie schon angesprochen, Commander-Wochenenden zum Gathering oder halt irgendwelche Turniere als Grinder oder samstagsabends Draft haben oder sonst was. Das braucht man, glaube ich, einfach, weil ansonsten verliert man einfach den Kontakt zu diesem Spiel.
Ja, schon. Auch ein wichtiger Punkt, meinte Fight 4 dann auch im Chat, so dass es halt Magic Arena ist der perfekte Art und Weise, Magic zu trainieren, im Sinne von, dass man es ohne Aufwand jeden Tag eine halbe Stunde spielen kann. So, das ist auch richtig. Also, wenn wir über Turniergrinden und so weiter reden, kann man da halt sich einfach sehr viel Erfahrung erspielen, einfach dadurch, dass man es halt erstmal kostenlos starten kann. Ich wünschte halt einfach nur, die Ökonomie würde das reflektieren, dass es halt ein, dass es halt einfach nur digital ist. Und das ist halt so ein bisschen mein großes Problem, ist halt wirklich diese Umkosten, dass halt Magic Arena konkurriert mit Magic The Gathering in dem Sinne, dass du ähnlich viel Geld für deine Karten ausgeben musst. Aber in Magic Arena bist du quasi darauf, in Anführungszeichen jetzt mal böse formuliert, gefangen, die im Klienten zu nutzen und kannst sie nicht tauschen, während du natürlich in Paper Magic jederzeit sagen kannst, mir reicht's, ich verkaufe meine gesamte Sammlung und kannst einen Teil deiner Kosten wieder reinholen. Das ist natürlich auch nicht immer realistisch.
Spielen.
Genau, sowas in der Art. So, ne? Und das ist halt, ja, es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Aber schön, dass wir da mit euch so diskutieren drüber können. Und aber ich würde mal sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema über. Und zwar
noch ein paar.
Wir haben noch 2 bis 3, je nachdem, wie lange wir tatsächlich machen wollen. Ein ganz kurzes Thema, die Commander-Starter-Decks. Es ist mal wieder Europa, was es erwischt. Ich gehe mal wieder auf die News hier. Starter-Commander-Decks delayed in Europe am 14. November angekündigt von Wizards of the Coast auf der Webseite. Starter-Commander-Decks, the introductory level Commander product packed with everything you need to jump into Commander battles with friends will be delayed by a week in Europe. Now releasing on December 9th, 2022. Global Release bleibt beim 2. Dezember. Und ja, das ist sowas, das hatten wir auch schon mal gehabt mit den Pioneer-Challenger-Decks. Die kamen ja auch tatsächlich noch um einiges später. Das waren ja dann wirklich ein ganzer Monat, den sie mal nach hinten geschoben haben vom globalen Release. Bitte?
Sind die mittlerweile draußen?
Nee. Die kommen jetzt am 2. Nee, ich glaube, die kommen auch so am 9. Dezember.
Ich wollte noch ein bisschen Salz.
Ja, es tut immer noch weh. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir halt das nächste Produkt, was in Europa problematisch ist. Was ist da los mit Lieferengpässen Richtung Europa?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es vom Prinzip her einfach schwieriger geworden ist, aktuell in Europa, in der Situation, in der wir uns befinden, mit Sachen klarzukommen, die, naja, wir haben Energieknappheit nicht wirklich, aber Energiepreise, die teuer sind. Und das ist nicht nur, auch wenn man das gerne sagt, nicht nur Deutschland, auch andere Länder haben das. Mhm. Wir haben, wenn man mal nachguckt, Belgien noch relativ geschützt mit drin, aber auch das ist sehr nah. Und ich glaube tatsächlich, dass das wesentlich mehr Einfluss hat. Und auch noch die ganzen Lieferketten, die beschädigt wurden und zerstört wurden, einfach wirklich zerstört, dass die noch nicht so aufgebaut sind, wie wir das gerne uns naja, vor Augen halten und so tun, als ob. Und am Ende des Tages müssen wir halt auch irgendwie schauen, wie wir an die Karten kommen. Und Wizards muss das auch. Ja. Und ich glaube halt wirklich, dass da irgendwann auch einen Stopp passieren wird und passieren muss. Wir delayen ja seit Ewigkeiten schon, alles Mögliche. Aber normalerweise immer global. Jetzt trifft es halt Europe wahrscheinlich, also es ist nur eine pure Vermutung, dass wir wirklich einfach das Problem haben, dass wir mit Lieferengpässen immer noch zu kämpfen haben.
Ja, es ist auf jeden Fall krass, wie lang es einen noch irgendwie begleitet, dieses Thema Lieferengpässe. Ich habe es tatsächlich auch beim Pre-Release gemerkt, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber die Promos waren teilweise nicht ganz verfügbar. Und wir haben ja auch über die Promos gesprochen, über die Magic 30 Promos. Rate mal, welche nicht da war.
Ich kann dir sagen, welche bei uns nicht da war.
Welche war denn bei euch nicht
da? Alle nicht.
Welche?
Alle nicht.
Alle nicht? Oh, krass.
Alle nicht. Tatsächlich haben nur VPN Premium Stores die alle bekommen.
Ha, crazy. Ja, das finde ich verrückt, weil bei uns im Local Game Store, was auch kein Premium VPN Store ist, gab's drei, aber natürlich den Loyal Retainer, den gab's halt nicht.
Den Loyal Retainer, der war angekündigt, dass der überall delayed ist. Und bei manchen Leuten ist es halt wirklich so, dass es nicht so Hammer ist. Also, dass viele Stores einfach nichts bekommen haben.
Das ist halt einfach, es ist halt einfach, ich finde es halt so schade, weil diese Promos sind so eine gute Idee, sie sind so eine tolle Geschichte und dann ist aus logistischen Gründen, werden die irgendwie nicht früh genug losgeschickt und dann stehen die ganzen Local Game Stores da und müssen sagen, ja, sorry, entweder holt ihr euch sie nachher ab oder sie kommen zu einem anderen Event und dann, ja, ich finde es super schade, ich habe mich mega gefreut, entweder halt auf Windfall oder Loyal Retainer, ab einem gewissen, also bei uns wurden die auch random gelost, aber natürlich die Retainers waren halt eben nicht dabei und das fand ich aber mega schade.
Die Loyal Retainers sollten ja tatsächlich auch für die Top-Spieler rausgehen nur. Es sollte ein kleinerer Pool werden.
Ah, okay, verstehe. Ja, das wurde bei uns jetzt nicht so kommuniziert, aber halt trotzdem, es ist einfach schade, wenn sowas eben nicht stattfinden kann, weil irgendwie die Logistik hakt. Deswegen, ich weiß nicht, wie es bei euch irgendwie in den Local Game Stores war, ob ihr alle Promos da hattet, aber wenn ich hier höre, ihr habt gar keine Promos gehabt, das ist ja super bitter. Wie löst ihr die Situation? Ja. Bekommen dann alle Spieler, die da noch mal reinkommen, irgendwie die Promo so oder?
Genau. Okay. Also wir haben ja die in Eventlink die Spielerlisten, da können wir einfach nachschauen und können dann eben sehen, was wirklich Leute gespielt haben, dann kriegen die einfach random eine zugelost und dann ist gut.
Ja, absolut, absolut. Aber dann lasst uns doch direkt schon zum nächsten Thema springen, weil viel mehr gibt es leider zu dem Delay-Thema nicht zu sagen, außer schade.
Danke, muss man sagen.
Ich werde jetzt dieses Wochenende, am Mittwoch geht mein Flieger Richtung Bulgarien und zwar nach Sofia auf das LEC, was das Kürzel ist für Legacy European Championship, was eben das nicht Ding das ist. Format. Genau, nicht Legacy des Formats, sondern Legacy der Tournament Organizer. Und das European Championship heißt, das sind quasi die Regional Finals. Das ist quasi der Wizards-Terminus-Begriff. Hier ist das quasi nicht mehr nochmal unterteilt. Es ist einfach LEC Sofia. Und das Ding ist, ich habe mich nicht qualifiziert für diese Championship. Das heißt, was mache ich da? Was soll das? Ich kann ja gar nicht machen. Mein Plan ist momentan, es gibt andere, mehrere größere und offene Events. Es gibt am lass mich mal ganz kurz auf meinen Kalender gucken. Da habe ich mir schon alles eingetragen. Es gibt auf jeden Fall einen Last-Minute-Qualifier. Der findet, glaube ich, statt am Freitag. Da bin ich halt drauf und dran, entweder, dass man da eben dahin zu gehen und dann wirklich zu gucken, ob ich dann Last-Minute mich noch qualifizieren kann für eben das European Championship. Oder am Samstag findet das Classic-Qualifier-Event statt. Das qualifiziert einen für dann das nächste Event in Napoli. Das ist, glaube ich, Italien. Und genau, das ist halt also mein Plan. Entweder beim Last Chance Qualifier mitzumachen und wenn ich zu früh rausfalle, dann Side-Events grinden oder halt zum Classic Qualifier zu gehen und dann entweder danach nochmal nach Napoli zu reisen, um dann da bei den Finals mitzumachen oder halt ja eben komplett nur Side-Events grinden. Und ich find's krass, wie kompliziert das Ganze ist. Also ich weiß nicht, die Seite ist so ein bisschen, die ist schon übersichtlich im Sinne von, du hast alles auf einer Page, aber es gibt zum Beispiel Broschüren oder so Informationen, Player-Info und auch Informationen über Sophia, die werden nur über Social Media rausgegeben, die findest du auf der Webseite dann wiederum nicht. Es gibt keine Informationen, wie der Preissupport aussieht, im Sinne von nicht, wie viele Ticks es gibt, sondern was du dir von diesen Ticks kaufen kannst. Und dann habe ich dann geguckt, wie war es bei bisherigen Events, wie viel holt mir quasi ein Ticket und so weiter. Und ja, wie wäre denn deine Erfahrung? Warst du in der Vergangenheit schon mal auf so einem, das ist ja schon ein offizielles Wizards of the Coast Event ja. sozusagen. Ja. Wie war das damals für dich?
Ja, wir waren ja auf Grand Prix Bologna. Mhm. Und Bologna, beziehungsweise dann theoretisch, wenn man es leicht größer nimmt, war es Deutsche Meisterschaft. Und sowas gab es natürlich auch noch. Aber wenn wir jetzt Bologna als Beispiel nehmen, was ja im Endeffekt
es ist recht
eine Art ähnlich, von, ja. das fast das Gleiche ist, ja,
ja.
Muss ich sagen, das ist sehr überwältigend ganz am Anfang. Mhm. Und man hat auch damals schon die weirdesten Sachen gehabt. Also ich erzähle es immer wieder gerne. Ich habe mir für den Day One ein paar Freilose erspielt, und zwar zwei Stück. Mhm. Und wir waren das erste Mal auf so einem richtig riesigen Turnier. Und naja, das war dann Single Elimination. Bedeutete, wenn du verloren hast, bist du rausgeflogen.
Ja. Yeah.
Du musstest vier Runden gewinnen. Wenn du vier Runden gewinnst, dann hast du für Tag 1 zwei Freilose gehabt. Das war großartig. Und naja, ich hatte drei Runden gewonnen. Also ich hatte vorher zweimal probiert, was zu gewinnen, hab nichts gewonnen. Bin dann beim dritten Mal da rein und stand 3-0. Und bin dann vorne zur Wand gedackelt, total happy, so, hey, voll weit gekommen, cool, mit Death in Texas, Hammer. Guck an diese Wand und finde mich nicht mehr. Und denk mir, hey, was ist denn jetzt los? Und irgendwann sehe ich unten drunter, dass ich ein Bei habe. Und ich war so unendlich verwirrt davon und wusste gar nicht, was machen soll. Ich habe mein voll ausgefeultes Legacy Death in Texas Judge voll Gedöns auf den Tisch liegen lassen. Bin zu einem Judge gegangen, der hat gesagt, du hast gewonnen, okay. Bin umgedreht, bin zu meiner Gruppe gelaufen und habe irgendwann später realisiert, oh mein Gott, da liegt doch mein Deck. Und irgendwie muss ich auch erzählen, dass ich gewonnen habe. Und also ich war ultra verwirrt und es ist sehr, sehr, sehr krass. Was ich sagen muss, die Side-Events machen sehr, sehr, sehr viel Spaß.
Ja.
Wir haben gedraftet, wir haben tatsächlich ein paar Runden so gespielt. Das hat richtig Spaß gemacht. Command Zone haben wir damals nicht mitgenommen, weil Commander. Aber ich muss sagen, wenn ich die Chance hätte, so noch mal irgendwo hinzufahren, und das hoffen will ich, haben wir ja demnächst auch öfter,
ja.
Werde ich es auch wieder mitnehmen. Sophia selber ist mir ein bisschen weit weg, plus außerdem, wie gesagt, bereite ich mich aktuell selber für Berlin vor. Mhm. Dementsprechend mal gucken.
Ja, absolut. Also es ist auch tatsächlich schon echt eine Investition. Also ich sag mal so, es gibt ja natürlich gerade zur Hochzeit der Grand Prix gab es ja auch viele so Turniergrinder, die dann auch sagen, okay, Min-Maxing-mäßig, ne, wenn man irgendwie 0-3 steht, sofort droppen und Side-Events machen, damit man irgendwie sein Eintrittsgeld wieder reinbekommt und so. Die ganze Zeit nur Drafts hintereinander hauen und so. Ich habe mich jetzt heute halt auch, wie gesagt, oder auch schon die letzten Tage, muss ich dazu sagen, sehr viel mit den Preisen auch auseinandergesetzt. Und ich finde krass, mich würde mal interessieren, was hat denn früher so das Main-Event eigentlich zur Teilnahme gekostet? So Grand Prix Bologna. Weißt du das noch, wie viel das damals war?
Boah. 30, 35 Euro, glaube ich.
Krass. Weil die Teilnahme an den Last Chance Qualifier oder eben den Classic Qualifier kostet jeweils 100 Euro.
Was?
Ja.
Was?
Ja, ich war komplett, ich habe auch gedacht, ich habe schon überlegt, okay, das könnte teurer sein, sagen wir mal so, keine Ahnung, selbst 60 bis 75 Euro oder so. Okay, so, und jetzt halt 100 Euro für halt eben die Teilnahme. Habe ich auch überlegt, okay, ich meine, wann ist man schon mal in Sofia, ne, wann fliege ich auch schon mal dahin und mache das dann mit? Und deswegen wäre ich eigentlich okay damit, das zu machen. Aber dann gibt's halt noch diese Preisstaffelung mit Regular-Ticket, VIP Silver, VIP Gold, VIP Diamond, wo du dann jeweils ein Goodie-Bag dabei hast, dann teilweise eine Free-Area, VIP-Area dabei hast, dann irgendwie noch Promos dabei, dann Side-Events, dann Ticks. Und dann kommst du halt, oder kam ich halt in so einen Strudel rein, wo ich irgendwie gedacht habe, okay, welches Paket wäre denn optimal, sag ich jetzt mal. Wenn ich plane, Side-Events zu spielen, je mehr Side-Events, desto besser, stellt sich heraus, dass du quasi für einen Watcher, der ist quasi 20 Euro wert, weil jede Teilnahme an Side-Event 20 Euro wert ist. Was ich jetzt auch nicht weiß, ob das, wahrscheinlich war das früher auch günstiger. Aber jedenfalls war das dann auch.
Nee, 20 Euro haben wir für Side-Events, glaube ich, schon bezahlt.
Okay. War da noch mal der Preis anders von Constructed Side-Events und Draft Side-Events?
Ja, natürlich.
Okay. Weil das ist tatsächlich, so wie ich das sehe, nicht so. Ich glaube, also du zahlst für einen Draft 20 Euro. Und du zahlst halt auch für ein Pioneer Constructed Side Event 20 Euro. Und ich habe mich so gewundert darüber, weil warum zum Teufel soll ich denn dann Constructed als Side Event spielen, wenn ich dann die ganze Zeit draften kann und zumindest hoffen kann, dass ich die 20 Euro in den Puls selbst quasi wieder reinholen kann?
Das wirkt seltsam.
Ja, ich habe mich auch gewundert. Aber also, ich kann ja mal gerade die Seite aufrufen.
Ja.
Moment, das machen wir doch gerade mal hier. So. Das ist die Seite von Sophia. Eben die Formate, eben Last Chance Qualifier Pioneer, Classic Qualifier Pioneer, Finals Pioneer. Da sind wir schon mal happy. Ist ein super Format. Floorplan, alles super. Hier sind die Tickets. So, und dann scrollt man hier immer weiter, immer weiter, immer weiter. Dann hast du jetzt hier die Event Structure und Info. Dann gibt's hier On-Demand Side Events. Genau, Launch the Suit 8-Player Register. Genau, es gibt noch Scheduled Side Events, was auch ziemlich cool ist, weil da ist auch unter anderem Pauper mit dabei. So, hier müsst ihr jetzt 8-Player on Demand. Genau, 8-Player on Demand, kann man das überhaupt lesen? Das ist viel zu klein. Ich glaube, ich ist viel zu klein. Ich scroll mal ein bisschen rein. So, 8-Player on Demand, Constructed, Standard, Modern, Pioneer, ein Event Voucher oder 20 Euro. Und dann On-Demand Draft The Brothers War, One-Event-Voucher oder 20 Euro. Also ich weiß nicht, ob ich da was missverstehe, aber
das klingt auf jeden Fall sehr seltsam.
Und ich habe auf jeden Fall schon meinen Plan gemacht, wenn das mit dem Last Chance Qualifier nicht klappt. Ich werde einfach draften wie ein Wilder.
Ja, draften, droppen.
Ja, okay, vielleicht nicht so krass, aber zumindest schon so, dass ich halt ja, da die meisten Chancen habe, irgendwie auch dann mal irgendwie tatsächlich einen guten Platz zu belegen und ein paar Ticks zu sammeln. Und das ist halt was mich irgendwie, das hat mich sehr gewundert, deswegen wollte ich dich auch fragen, war das schon immer so, dass Draft so das Effizienteste war, was man irgendwie mit seiner Zeit als Event irgendwie dabei machen konnte, oder?
Ja, schon, weil, und das war das Interessante, damals gab es das erste Mal Mystery Booster.
Ah, okay, nice.
Und diese Chaos Drafts waren damals irgendwann richtig teuer, deswegen konnte man die nicht mehr machen, deswegen hat man diese Mystery Booster gemacht. Und da muss man sagen, das hat Spaß gemacht. Also klar, ja. Du hast dann irgendwie deine 130 Euro mit 8 Leuten bezahlt zum Draften, aber 130 Euro für 8 Leute zum Draften, das war okay.
Ist schon okay, kann man sich gut aufteilen. Ja. Ja, und ich bin einfach so gespannt. Ich bin in so Phasen gewesen mit dieser ganzen Planungsgeschichte, wo ich, erst hatte ich mich mega gefreut, Flüge und Hotel zu buchen, fand ich so richtig geil. Ach, geiler, so Urlaub, so, wo ich einfach da alleine bin und mich da einfach, weißt du, selbst wenn das Event scheiße wird, kann ich mich halt in Sofia umschauen und irgendwie sagen, okay, ich genieße einfach die Stadt ein bisschen. Dann Panik, weil ich die Preise gesehen habe, wie viel die Finals kosten, mit 100 Euro, habe ich nicht eingeplant. Ich habe irgendwie gedacht, okay, irgendwas 50, 60, vielleicht 70 Euro, aber 100 Euro ist schon krass. Dann war ich so, okay, scheiße, das Event geht vor die Hunde. Was mache ich denn da? Das ist so viel Geld. Was mache ich, wenn ich sofort rausfliege? So. Und dann habe ich aber diese Draft-Geschichte gesehen und habe so irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie scheine ich da, also entweder ändern sie es noch mal kurz vorher, was richtig mies wäre.
Was aber zu Legacy passen würde.
Ja, das stimmt. Und das ist halt auch noch so ein Ding, wo ich halt auch sage, ja, ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze wird, wie die Preisstruktur auch eben wird. Weil ich fliege, weiß ich auf jeden Fall, dass diese ganzen Uncut-Sheets und Oversized-Karten für mich nicht drin sein werden, weil ich nur mit Handgepäck quasi reisen werde.
Mehr brauchen wir ja nicht.
Genau, aber ich find's auch so spannend, was man sich halt für die Tickets halt eben alles holen kann. Und ich weiß gar nicht, was so realistischerweise an einem Wochenende alles so zusammenkommen kann mit Side-Events. Ob ich da wirklich mit ein paar Boxen nach Hause gehe oder irgendwie, weiß nicht, das dann doch nur für irgendwie eine Deckbox reicht oder so. Ich bin einfach also, wirklich gespannt.
Man kriegt relativ schnell ein Display zusammen, sagen wir es mal so.
Ja.
Zumindest nach alten Standards. Man darf ja nicht vergessen, Legacy hat einiges anders gemacht wie die alten Grand Prix.
Ja.
Das wenigste davon besser. Und ja. Am Ende des Tages sind Ticks nur mal Ticks. Und mit diesen Ticks gehst du nicht nach Hause. Das ist Tipp Nummer eins.
Ja.
Und wenn du dir eine 20 Lane Yards holst und die danach beim Local Game Store verteilst und verschenkst, immer noch besser als nutzlose Ticks rumliegen zu haben.
Ja. Das, ja. Die lassen außer sich aber nicht übertragen, oder? 10
Ticks als Erinnerung haben.
Die lassen sich auch nicht übertragen. Die könnte ich jetzt nicht mitnehmen Nein. zum nächsten Legacy-Event, oder?
Also, soweit ich weiß, nicht.
Okay.
Es sei denn, Legacy hat das geändert. Bei den Grand Prix war es immer ein Einzelding.
Ja, okay. Ja, ich finde das halt so spannend. Ich habe auch tatsächlich mir meinen Ordner nochmal vollgepackt mit Karten, die ich jetzt aussortieren wollen würde. Und ich würde die einfach mal so einem Händler in die Hand drücken und sagen, hey, kaufst du mal irgendwie alles an? Ich weiß nicht, ist das empfehlenswert oder dann eher nicht?
Es ist schwierig. Also grundsätzlich sind Händler vor Ort meistens mit 60% unterwegs.
Mhm.
Manchmal bieten sie dir auch ein bisschen mehr an. Prinzipiell habe ich es selten gesehen, dass Leute wirklich gut Karten da verkaufen können. Was man halt gut verkaufen kann, sind halt Karten, die man sonst nicht los wird. Irgendwie eine Foil Old Border, keine Ahnung, Ursas Legacy Karte. Nee, mm. Ursas Legacy gab kein Foil. Ursas Saga ja. Karte. Halt sowas in der Art. Dass das wirklich sowas ist, was schwierig loszuwerden. Das kann man da schon verkaufen, weil dann hast du es halt von Füßen, kriegst halt statt 100 Euro nur 60 Euro, aber du hast es halt aus den Füßen.
Ja.
Prinzipiell tut das weh, bei einem Händler zu verkaufen, weil die müssen ihr Geld damit machen.
Mhm.
Aber es ist auch nichts, was ich nicht auch schon getan hätte. Und gerade wenn man dann Store-Credit nimmt und dann sich was anderes bei den Händlern kauft, sind sie noch mal ein bisschen großzügiger, logischerweise.
Ja, klar.
Und naja.
Ja, das ist halt so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich dann zumindest diese, weil das sind halt alles Karten, also das fällt genau in die Kategorie, die du meinst. Das sind teilweise Sachen, die sind schon, sag ich mal, 10, 15 Euro wert, aber werden halt nicht verkauft für, also die kriege ich halt auf Cardmarket nicht los, so, ne? Und das ist halt dann so ein bisschen der Punkt, wo ich dann auch sage, okay, ich will jetzt auch mal einfach die Karten loswerden und wenn ich dafür mir eine andere coole Karte mitnehme oder irgendwie ein Playset von Karten, die ich sowieso brauche, dann was sei es drum. Aber ich werde schon irgendwie, keine Ahnung, ich werde schon auf jeden Fall gucken, ob sich das halt im Endeffekt rentiert oder nicht. Aber fand ich einfach spannend, das halt auch mal zu machen, weil sonst verkaufe ich halt alles auf Cardmarket. Ich habe noch nie so eine Interaktion mit einem Händler, was das angeht, wirklich gemacht. Und
ja, einfach mal machen.
Einfach mal machen, einfach mal schauen, einfach was da so bei rumkommt.
Ja.
Genau.
Das ist generell etwas, was ich dir sagen kann. Wenn du da hingehst, spontan irgendwas machen, einfach mal sagen, hey, okay, dann mach ich mal mit.
Ja, absolut.
Hab ich Bock drauf. Die Events mitnehmen, sich mal kurz bei einem Händler einfach mal hinstellen, ein bisschen was rumzugucken, gar kein Problem. Ansonsten wichtig, wirklich wichtig. Pack dir Zusatzsleeves mit ein und was zu trinken. Also, das sind die zwei obersten Regeln. Sleeves und trinken.
Ja, definitiv. Weil
alles andere wird echt schwierig.
Definitiv. Ich werde auch, was meine Decks angeht, ich habe mir mein Modern Burn mal wieder zusammengestellt, falls mich irgendwie der Teufel beißt und ich habe noch mal Bock auf ein Side-Event Modern oder so, habe ich zumindest dabei. Ich habe ein Commander-Deck dabei, wobei ich nicht sicher bin, ob ich Side-Event Commander spielen möchte, weil da scheint der Price-Support echt komisch zu sein. Vor allen Dingen, ich finde es sehr komisch, wenn eine Commander-Runde, also du wirst da mit vier Leuten in den Pott geworfen und jeder kriegt 40 Ticks, aber der Gewinner kriegt irgendwie 400 Ticks. Nee, oder 140 Ticks waren, nicht 400, sorry. Ja. Das war ein bisschen viel. Aber trotzdem ist er halt so ein bisschen, wenn du das Gewinnen belohnst, dann bist du ja auch mehr dabei, so das Power-Level, sag ich mal, ein bisschen zu schieben, sag ich jetzt mal. Also im Sinne von, dass du halt dann sagst, ja, nee, ich hab hier Power-Level 7, aber wirklich hast du halt ein Competitive-Deck und hast halt gewonnen, ah ja, sorry, Misskommunikation, ich nehme mal meine Ticks und gehe weiter so. Und das ist halt so ein bisschen was, wo ich denke, ja, ich weiß nicht, wie gut sich Commander für so Side-Events anbietet. Aber also, ja.
Wenn es nicht so eine komplette Commander-Area ist, wo man einfach nur Spaß haben will und die ganze Zeit Spaß haben kann. Also, oder man geht halt für Commander dahin, das ist halt noch was anderes.
Ja.
Oder wie Eulenberg nun auch schreibt, das ist komplett richtig, pack dein Brawl-Deck ein.
Das wird tatsächlich gar nicht angeboten als Competitive, also als Event, was man anmelden kann. Aber ich würde so feiern. Ich würde so gern einfach irgendwas zusammenwerfen, Brawl Deck und dann einfach eine Playmat und eine Promo mitnehmen und gut ist. Aber ja, auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe tatsächlich, meine Decks, die wir noch am Aufzählen. Ich habe Commander Deck, ich habe Modern Deck, ich habe natürlich mein Pioneer Deck. Ich werde wieder Mono White Humans spielen. Ich bin noch ein bisschen mit mir am Argumentieren, ob ich schon mit neuen Karten experimentieren soll oder ob ich erstmal beim guten Alten bleibe. Und ich tendiere momentan beim guten Alten erstmal zu bleiben, weil ich denke, ich weiß noch nicht, was für Auswirkungen das haben wird. Das ist auch spannend, so komplett ein neues Format zu erleben, direkt auf so einer Competitive Ebene mit dem Set, was gerade erst rausgekommen ist. Mhm. Was habe ich noch dabei? Genau, ich habe meine Sleeves auf jeden Fall dabei, mein Draft Package sozusagen. Und das war's. Dann halt noch Trade Karten und ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall offen, viele Leute da irgendwie zu treffen und irgendwie auch Leute kennenzulernen, international in Europa. DataWolf88 meinte auch, coverst du Sophia in irgendeiner Form? Ich versuche es. Ich werde nicht livestreamen oder so. Ich werde allerdings wahrscheinlich ein bisschen was posten auf Instagram. Also wenn ihr mir da noch nicht folgt, folgt mir da gerne. Da werde ich ein bisschen was posten. Ich plane auch ein bisschen was vlogmäßig zu drehen und dann das im Nachhinein eben zusammenzuschneiden zu so einem kleinen Sophia-Vlog. Alles mal noch ohne Garantie, weil es kann auch sein, dass ich einfach mich gar nicht danach fühle, eine Kamera in mein Gesicht zu halten. Aber das sind so ein bisschen meine Pläne. Leider kein Livestream, nicht wie bei der Store Championship damals, wo ich da schön meine Ecke aufbauen konnte. Ich glaube, da sind die Leute von Legacy ein bisschen, die haben da ihre eigenen Pläne. Und dementsprechend, ja, schauen wir mal, wie das so wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall mega. Es wird Minimum ein schöner Urlaub in Sofia und maximal ein exzellentes Magic-Event auf großer Bühne, hoffentlich.
Yes, endlich nochmal.
Ja, endlich nochmal wirklich auch rausfahren und halt wirklich so dieses ja, dieses schöne Miterleben von vielen, vielen Leuten, die da hoffentlich da sein werden. Und Fotos auf Instagram, Video später wahrscheinlich auf YouTube. Und mal gucken, wie das so wird.
Ja, und die Woche drauf sehen wir uns ja schon wieder.
Genau, und die Woche danach bist du in Berlin, ne? Willst du kurz noch sagen, was du da machst?
In Berlin bin ich bei den Gott, jetzt wird es ein bisschen High Five Legacy Tournament. Ist ein Turnier in Berlin, was ich noch nie vorher gehört habe. Ehrlich gesagt, aber es ist schon das fünfte Turnier, was die machen, was ich echt cool finde, weil krass. In Berlin gibt es anscheinend eine Legacy-Szene. Die kenne ich halt nur nicht. Und da bin ich dann beim Brettspielplatz, im Spielercafé. Die machen das privat. Und die haben halt sich ein richtig cooles Konzept ausgedacht. Die haben halt einen hohen Eintrittspreis von 45 Euro. Das ist schon heftig.
Ja.
Aber der Gewinner kriegt ein Duel.
Das ist schon krass, ja.
Das ist halt schon krass. Und da freue ich mich drauf. Da werde ich auf jeden Fall dann auch sein. Da was machen. Weil das ist schon sowas, wo man sagt, so ein Duel gewinnen. Aber das habe ich zuletzt gemacht, 2000. Also ich nicht. Aber das konnte ich zuletzt machen, 2018, 2019 irgendwann. Das ist ein bisschen her. Und ich bin mal gespannt, wie das läuft. Ich bin mal gespannt, wie das in Berlin läuft mit den Turnieren. Weil ich kenne ja bisher nur die Turniere in den normalen Läden und nicht die selbstorganisierten. Also, doch, ich kenne auch die selbstorganisierten. So oder so, ich bin wirklich gespannt, was dieses Event bringt. Und ich werde dazu noch ein kleines Video selber machen.
Ja.
Um das einmal noch mal zu bewerben auch, weil die Jungs haben es echt verdient.
Ja, absolut. Ich muss auch sagen, gerade der Brettspielplatz, da war ich auch schon einige Male.
Ja?
Das ist ein sehr, sehr cooler Laden. Also da hatten wir schon Kamigawa Neon Dynasty Drafts, aber halt selbst mitgebrachte. Und das ist halt so chillig da. Du kannst da Essen hinbestellen, du kannst da mit den Leuten irgendwie interagieren. Und das ist schon eine ziemlich coole Geschichte, da mit denen zu spielen. Oder da auch vor Ort zu sein. Die haben da auch so Trade-Binder. Da habe ich meine erste und bisher, glaube ich, einzige World Championship Card. Da habe ich mir den Avalanche Rider in Gold Border geholt, der auch nichts wert ist, aber trotzdem war es irgendwie so eine nette Dreingabe da vom Laden. Und ja, ist ein super cooler Laden, haben auch eine sehr gute Selektion, was halt eben auch Brettspiele angeht. Also ziemlich, ziemlich cool. Ich bin gespannt, wie du das da so findest.
Ich auch, weil das ist ja einer von zwei Local Game Store in Berlin, den ich noch nicht gereviewt habe in einem Video.
Ja, wobei man auch da sagen muss, die sind eigentlich nicht klassisch Local Game Store. Es ist halt wirklich, wie gesagt, so ein Brettspielplatz. So, da gehst du wirklich hin, spielst was und bezahlst ein bisschen für deine Anwesenheit sozusagen. Da.
Ja.
Ist mehr ein Kaffee fast.
Yes. Ridiculous Fox, ich war extrem oft in Bottrop und habe sogar 2021 habe ich die Top 8 geschafft bei denen. Und ja, also ja, kenne ich. Mir ist Bottrop ein Begriff. Mir ist leider Gottes aber auch die schöne Brücke in Lüdenscheid ein Begriff, die dafür sorgt, dass wir eine Stunde länger fahren müssen. Und das leider dieses Jahr dann eben dazu geführt hat, dass wir gar nicht gefahren sind. Also
schade.
Ich zumindest nicht. Aber das steht auf dem Plan. Ich habe Bock, nächstes Jahr wieder durchzustarten und auch die Bottrop Series auf jeden Fall jedes Mal wieder mitzunehmen.
Ja, wenn ich mal in der Nähe bin, wenn da was ist, also ich weiß da auch noch, da habe ich ein.
Yes.
Hab ich da,
wir machen jetzt auch Pioneer.
Ja, yeah, da war ich ein, zwei Mal Pioneer spielen. Ich weiß nicht, ob zweimal.
Nee, du warst beim Trader. Wir waren bei der Trader Series zum Pioneer
spielen. War das da auch in Bottrop?
Nein, das war nicht in Bottrop, das war in Mal.
Wir haben aber das zwei war sehr einmal, große
Turniere gehabt.
Aber das war auch einmal ohne dich. Also da warst du auch, glaube ich, nicht da. Da war ich mit. Ja,
aber dann war es kein Pioneer, war es noch Modern.
Da weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich noch, ich meinte, es wäre in Bottrop gewesen, aber kann auch sein, dass ich mich da ehre. Also Ruhrpott ist ja alles dasselbe, oder?
Ja,
von daher.
Ruhrpott, Köln, Hamburg, alles gleich.
Ja, Hauptsache, Hauptsache Magic, ne? Das ist so richtig. Die Hauptsache. Aber ja, im Endeffekt sind das auch, glaube ich, erstmal alle Themen für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die subscribed haben, alle, die gefollowed haben. Jetzt noch letztens Johnny, Five hat das hier gemacht, Magic, MFG, Jan, Tellerrand-Syndrom. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Subs und alles. Das ist ziemlich, ziemlich cool von euch. Und natürlich auch vielen Dank, Marc, an dich, dass du spontan bei diesem Livestream dabei warst.
Sehr, sehr gerne.
Und in dem Sinne, haut rein. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.